Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist bei deinem Podcast für tiefgründige Gespräche in oberflächlichen Zeiten. Mit einer neuen Episode jeden Mittwoch um 18 Uhr und das Ganze wie immer natürlich werbefrei, unabhängig und unzensiert. Und heute bei mir zu Gast ist Oskar Karem. Wenn du dich auf YouTube für die Themen Business und Geld interessierst, dann könnte es gut sein, dass du auch schon mal über den Kanal von Oskar Karem gestolpert bist. Denn Oskar Karem produziert bereits seit Jahren Content in diesem Bereich und hat es auch geschafft, mit einer doch sehr durchdachten Strategie, wenn ich das mal so sagen darf, sehr bekannt zu werden in dieser Branche, weil so diese klassischen Business Coaches auf YouTube, das sind meistens Kanäle mit ein paar tausend Followern und das sind, wie gesagt, Nischenkanäle. Also da geht es wirklich darum, dass die Leute, die sich wirklich für das Thema Gründen und eigenes Business aufbauen interessieren, dann wirklich auch genau nur dort wiederfinden. Und Oskar hat das Ganze ein bisschen weitergetrieben, hat gesagt, hey, ich mache es anders, ich mache Dokumentation auf meinem Channel, ich rede auch mal über kontroverse Themen wie Covid auf meinem Channel. Und solche Videos, die ziehen dann natürlich sehr viele Leute an und deswegen ist sein Channel auch extrem reichweitenstark. Und jetzt kommt, hat dann aber eben auch gewisse Leute angezogen, die ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis geworden sind. Das heißt, durch diesen Mainstream hat er dann natürlich auch sehr viele Leute angezogen, die sich jetzt natürlich nicht nur für Business interessieren, sondern natürlich jetzt auch weiterhin unterhalten werden möchten. Mit Headlines, mit Drama zum Teil auch. Und das ist das, was jetzt Oskar selbst auch sagt und er gemerkt hat, hey, meine Strategie, die hat zwar funktioniert, aber die hat jetzt auch etwas ausgelöst, mit dem ich gar nicht gerechnet hätte. Und genau über dieses Thema sprechen wir unter anderem natürlich auch. Eben genau darum, weil Oskar auch jetzt diese Erfahrung gemacht hat und ich selbst ja auch schon ein Lied singen kann davon. Das heißt, je bekannter man wird, desto mehr Augen richten sich auch auf dich. Und viele Menschen da draußen möchten bekannt werden und haben keine Ahnung, was es eigentlich heißt, wenn die ganze Welt dich dann plötzlich kennt und welchen Preis du dann auch dafür bezahlst, dass Leute wissen, woher du kommst, was du machst, wie du aussiehst etc. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Punkt, den wir hier auf diesem Podcast besprechen. Und wir tauchen natürlich auch in Oskars Spezialgebiet ein, nämlich wie man bestehende, also bereits bestehende Unternehmen akquiriert, kauft, um diese dann entweder selbst wieder aufzubauen, um wieder zu verkaufen oder zu behalten als sogenannte Cash Machine. Das heißt, ein sehr trockenes Business, so von mir persönlich von außen, wo es wirklich auch darum geht, strategische Entscheidungen zu treffen, zu verhandeln, auch ein Unternehmen zu analysieren, weil es wirklich darum geht, hey, wie kann ich hier den Gewinn maximieren? Also für Leute, die das interessiert, die wirklich mal so ein bisschen dieses ganze Thema Business auf einem ganz anderen Level kennenlernen möchten, ist dieser Podcast hier auf jeden Fall sehr interessant. Ich konnte auch ein paar Sachen für mich rausziehen und Oskar plaudert hier auch aus dem Nähkästchen, redet auch über vergangene Fehler und erzählt uns auch ein bisschen was über seine Routinen und im Allgemeinen auch über seinen Erfolg, seine Journey. Deswegen, wenn du das alles jetzt hören willst, dann bleib jetzt einfach dran und genieße die Folge mit Oskar Karem. Viel Spaß! Und jetzt bist du gerade aus den Malediven zurückgekommen, gell?
Mhm.
Wie kann ich mir das vorstellen, jemand wie du, ich kenne dich ja jetzt nicht persönlich, aber so von außen habe ich das Gefühl, du bist schon sehr busy, gibst auch so den Eindruck, dass du sehr diszipliniert bist. Wie einfach ist es denn für dich, jetzt in den Malediven 2 Wochen wahrscheinlich so auch mal komplett abzuschalten?
Gerade bei so einer Reise, wo man länger ist, also ich war 10 oder 11 Tage auf den Malediven. Gerade bei so einer längeren Reise, wenn man sehr vieles hinter sich hat und schon länger nicht mehr relaxed hat oder beziehungsweise Energie aufgetankt hat, dauert es so 2 bis 3 Tage, ich würde schon fast eher sagen 3, bis man unter Anführungszeichen angekommen ist und bis man wirklich mal abschaltet. Das dauert so seine paar Tage. Dafür funktioniert es aber dann wirklich zu 100%. Also ich gebe auch das Handy weg, schalte es aus, bin dann auch für niemanden mehr erreichbar und mache das, für das ich dort bin, nämlich relaxe und schaue auf meinen Körper und dass ich da mental wieder Energie tanke.
Wie kann ich mir so einen Tag vorstellen in den Malediven jetzt, wo du relaxed? Also was war da so deine Daily Routine, wenn man das so sagen darf? Oder gab es überhaupt eine Routine?
Ja, die Daily Routine war im Endeffekt folgendes. Also ich mache Intermittent Fasting schon seit eh und je. Und ich bin aufgestanden. Das Erste, was ich gemacht habe, ist ins Gym. Und nach dem Gym gleich mal Frühstück, was ich ja normalerweise nie mache. Ja, aber im Urlaub mache ich das. Frühstück schaut bei mir so aus, dass da eben Früchte am Teller sind. Ja, Früchte, frischen Smoothie und so weiter. Und danach nach dem Frühstück lese ich ein Buch und lege mich einfach an den Strand beziehungsweise gehe ins Meer raus oder schnapp mir ein Jetski. Also dort kann man halt nicht sehr viel machen. Ich weiß nicht, ob du schon auf den Malediven warst, aber auf den Malediven, da kann man wirklich nur ja mehr oder weniger am Strand liegen und sich da brutzeln lassen. So viel geht da nicht. Und deswegen habe ich natürlich schon versucht, jeden Tag ein bisschen anders zu gestalten. Also ich habe mir mal so ein Kanu genommen, dann rausgefahren aufs Meer mit einer Yacht, kann man nicht sagen, aber halt mit dem Boot, Delfine mir angesehen und so weiter. Also wollte schon ein bisschen Abwechslung reinbringen an einem Ort, wo es nicht so leicht möglich ist, Abwechslung reinzubringen. Also ich bin halt nicht der Typ, der nur auf der Matte liegen kann, 10 Tage durch. Also da fange ich dann schon ein bisschen an, zum nervös zu werden.
Ja, das ist der Grund, warum ich noch nie auf den Malediven war, weil ich immer von außen so dieses Gefühl hatte, da hast du zwar diesen schönen Strand, das ist alles paradiesisch, aber dann, was machst du dann dort? Also ich glaube, tauchen kann man dort noch. Ich glaube, das ist ziemlich geil, wenn man das machen will.
Ja, wollte ich, konnte ich leider nicht aufgrund der letzten OP noch. Also das hätte ich gerne gemacht, aber ging nicht.
Okay, das heißt, jetzt bist du wieder gut gestärkt. Und was sind denn jetzt so gerade aktuell deine Perspektiven, wenn du jetzt eben sagst, also mich interessiert das nämlich voll, wenn jemand, der da schon so ein bisschen, sag mal, erfahrener ist, dass ich weiß ja nicht, wie lange du schon diese Dynamiken auch bei dir beobachtest, aber was sind denn so deine Erfahrungen? Jetzt kommst du zurück aus der Nicht-Routine wieder in die Routine. Kannst du da wieder voll so auf den Knopf drücken und loslegen oder bist du jetzt sowieso gerade in dem Modus, wo du sagst, hey, ich muss sehr langsam wieder hochfahren? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie deine tägliche Routine auch so jetzt wieder aussehen im Alltag, vor allem jetzt mit diesem Schonungsprogramm, wie ich das so ein bisschen raushöre.
Schonungsprogramm war eigentlich letztes Jahr. Bei mir war das so, also bei den Malediven, die letzten 2 Tage hat man das schon bei mir gemerkt. Also ich wurde dann innerlich schon ein bisschen unruhig, weil ich mich schon so gefreut habe auf die Arbeit. Also ich konnte es kaum erwarten, wieder in Wien anzukommen und Gas zu geben.
Geil.
Ich hatte mir leider einen kleinen Männerschnupfen eingefangen am letzten Tag durch die Klimaanlage. Und der Klassiker. Und konnte leider nicht sofort Gas geben. Also es ja, hat mich da mehr oder weniger gezwungen, dass ich da noch ein paar Tage mich auskuriere. Und bin dann aber vorige Woche, gegen Mitte der Woche wieder ins Büro und habe gleich Vollgas gestartet. Also nichts mit langsam hochfahren oder so, sondern gleich Vollgas gestartet und starte mit der Power, die ich jetzt eben habe, in den Tag. Tag ein, Tag aus.
Ja. Wie war das so mit den ganzen Covid-Regulationen, Malediven, Deutschland? Was gab es da so für musstest du dann einen Test machen, um wieder zurückzukommen oder war das entspannt alles?
Ja, ich musste einen Test machen, bevor ich auf die Malediven fliege und musste auch einen Test machen in den Malediven. Aber ich konnte den Arzt dort überreden, das nicht durch die Nase zu machen. Ich war tatsächlich der Einzige, der eine Ausnahme gemacht hat, aber so ist es halt bei einem guten Verkäufer. Ja, musste einen Test vorher machen, nachher machen, dann am Flughafen angekommen, stand dort das Militär und hat die ganzen Corona-Tests.
In Deutschland?
Nö, in Österreich. In Österreich.
Aha. Wow, das Militär.
Ja, ja. Und hat dort die Corona-Tests sich angesehen und warum ich denn dort war und so weiter und so fort. Und es war mehr wie ein Verhör. Ja, Österreich ist ja da sehr, 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 sehr streng, was Corona betrifft. Also wir haben ja auch diese FFP2-Maskenpflicht. Ich war heute erst beim Lungenarzt. Und er hat gesagt, Katastrophe, ja, weil diese FFP2-Maske, ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, wie er es mir erklärt hat, nur sinngemäß, Diese FFP2-Maske hat einen Atemwiderstand von Faktor 10. Das bedeutet also, man kann das, also in dem Moment, wo man diese Maske oben hat, ist das so, dass das Gehirn oder dass es im Gehirn signalisiert wird, okay, du bist jetzt gerade hier, du gehst jetzt gerade bergauf oder du bist gerade joggen. Also das assoziiert das Gehirn damit von der Atmung und von der Leistung her, was es da aufbringen muss. Und er hat auch mir erklärt eben, dass da ein Drittel der Bevölkerung leidet eben an trockenen Schleimhäuten. Und wenn sie eben den ganzen Tag diese Maske oben haben, dann trocknen diese Schleimhäute aus und dann sind die Leute noch viel, 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 viel mehr anfällig für sämtliche Viren und sämtliche Krankheiten. Und er hat eben auch gemeint, dass ein Drittel der Bevölkerung aufgrund dieser Maskenpflicht chronische Erkrankungen davontragen werden. Ja, also war sehr, sehr interessantes Gespräch heute mit dem Lungenarzt.
Wow.
Und das war auf den Malediven nicht so. Ja. Also auf den Malediven wurde das sehr locker damit umgegangen. Also da hat die ganz normale OP-Maske ausgereicht, FFP1-Maske. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass sie Deutschland und Österreich ein bisschen belächeln. Also wenn ich so erzählt habe, wie das bei uns so gehandhabt wird und wie das in Deutschland so gehandhabt wird, dann haben sie ein bisschen lustig drüber gemacht.
Ja, ja, die Malediven hat es schlau gemacht. Ich glaube, da sind auch die Dominikanische Republik und so, die sind sehr früh auf diesen Zug aufgesprungen und haben gesagt, hey, wir öffnen wieder und wissen genau, dass wir damit reiche Leute kriegen. Das gab auch mal so eine Rechnung, so dieses gewisse Staaten haben dann auch nur für Yachten aufgemacht. Also da kamst du dann nur mit der Yacht rein und so. Und die haben dann dort schon sehr früh erkannt, hey, da gibt's diesen Bedarf. Ich bin jetzt hier in Mexiko, das ist auch sehr spannend hier, also ich kann es fast nicht aussprechen, aber hier trägt niemand eine Maske, jetzt gerade wo ich bin in Sayulita. Ich war vorhin 4 Monate in Tulum, da gab es zum Teil Partys mit Tausenden von Leuten, kannst du fast nicht glauben. Also und trotzdem sind die Zahlen dort sehr stabil. Also man hört zwar immer wieder in den Medien so, dass es nicht so stabil ist, aber man sieht halt in der Realität was anderes. Und das ist halt für mich so, also ich bin überhaupt kein Verschwörungstheoretiker und glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie so ein krasse, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube jetzt nicht, dass es so diese krasse Agenda gibt, uns alle zu unterdrücken für den Rest des Lebens. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Medien irgendwie uns versuchen, auf jeden Fall ein verzerrtes Bild von der Welt zu geben. Weil wenn du halt hier bist, in diesen Orten und das dir anschaust, dann macht es irgendwie einfach keinen Sinn. Also du siehst so das in den Zeitungen und dann siehst du das hier live. Und sagst du, hä, Leute, was geht denn hier ab? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, also der Mensch lässt sich ja irrsinnig leicht manipulieren. Und eine Manipulationsart, die auf die schwarze Rhetorik zurückzuführen ist, ist eben, dass man einen kleinen Teil der Wahrheit eben nimmt. Ja, wie soll ich sagen? Also eine Seite der Medaille eben beleuchtet und den Rest ausblendet. Zum Beispiel Haifische. Ja. Also wir haben ja unglaublich Angst vor Haien, also die Menschen an sich. Spätestens nach dem Film Der weiße Hai haben die Menschen sehr viele, die ins Meer springen, also ein unwohles Gefühl im Bauch. Und jetzt rate mal, wie viele Menschen im Jahr durch Haiangriffe sterben oder beziehungsweise überhaupt angegriffen?
2.
Ja, fast, also 10. 10.
10,
ja. Ja, aber wie viele Milliarden Menschen gibt es? Wie viele Menschen sterben durch Haie? 10. Und das ist eben das, was ich meine. Die ganze Wahrheit heißt, Haie können Menschen töten, aber der Teil der Wahrheit ist eben, der bei den Medien verwendet wird, um eben diese Panik auszulösen. Diese Haie sind so gefährlich und töten irrsinnig viele Menschen jedes Jahr. Und das ist einfach nicht wahr. Und so ist es auch bei Corona. Es wird halt ein kleiner Teil verwendet und die Medien, für die ist es natürlich Futter, die stürzen sich auf solche Schlagzeilen. Die leben ja davon. Also hier zum Beispiel ein Fernsehsender in Österreich, der ist durch diese ganze Corona-Pandemie erst so richtig bekannt geworden, ja, weil der eben jeden Tag sich auf diese Schlagzeilen draufgestürzt hat und teilweise auch neue Gerüchte in die Welt gesetzt hat. Also ich kann mich erinnern, bei der während der Lockdown-Phase, beziehungsweise nicht während der Lockdown-Phase, sondern kurz bevor der Lockdown in Kraft getreten ist, wurde wirklich Panik über diesen Sender verbreitet und da wurden einfach Falschmeldungen rausgegeben. Und in dem Moment hat's in diesen 2 Stunden, also da war Wien, also da hast du Wien nicht wiedererkannt. Mhm. Und das nur aufgrund dieser Meldungen über diesen Sender. Und das waren aber Falschmeldungen.
Ja. Ja, das ist ja so, das nennt man ja die relative Gewichtung. Der Mensch kann sich das halt einfach irgendwie nicht vorstellen. Also es ist ja wie mit Flugzeugabstürzen. Dann den hörst du dann halt immer und denkst dann automatisch immer, wenn du in ein Flugzeug sitzt, hey, hoffentlich stürzt es nicht ab. Und im Auto fühlst du dich nie unsicher. Es ist halt einfach das, was wir irgendwie mit unserem Verstand nicht greifen können. Was ich fast schlimmer finde, wenn wir schon das Thema Manipulation haben, ist aber so dieses Thema, wo der Anker jetzt halt gesetzt wird. Also ich habe viele Kollegen, auch ein Kollege, der in Österreich wohnt, der war zum Beispiel fest davon überzeugt, dass es keinen zweiten Lockdown gibt, weil er nicht geglaubt hätte, dass die Leute sich das nochmal so antun und nicht irgendwie da rebellieren. Und es ist ja schon so, dass es den Deutschen und den Österreichern wahrscheinlich noch zu gut geht, weil hier in Mexiko hat der Präsident gesagt, die Armut ist halt um einiges gefährlicher für uns als Covid und deswegen sind die Leute auch weiterhin hier am Arbeiten und haben keine Angst, direkte Angst, weil sie einfach wissen, es gibt viel Schlimmeres. Und da ist halt wirklich so die Frage, wann wird's zu heiß für die, also wann geht es den Leuten so auf den Sack, dass sie dann auch mal endlich, also nicht nur ein paar Leute, nicht nur ein paar Querdenker, die auf die Straße gehen, sondern mal wirklich so eine kritische Masse an Leuten, die einfach sagt, hey, das kann man doch nicht mehr machen jetzt. Und ich weiß nicht, was da aktuell der Status ist.
Also Angst blockiert den Verstand und mit Angst wird natürlich gearbeitet. Weil du sagst, ja, irgendwann gehen die Leute auf die Straße und wehren sich. Ja, man hat gesehen, von 1940 bis 1945, wie viel man machen konnte, wie viel sich die Leute gefallen haben lassen. Und so ist es auch in der jetzigen Zeit. Ich würde sogar sagen, jetzt ist es noch einfacher, viel, viel einfacher. Und jetzt ist es vor allem noch viel, viel gefährlicher als damals, 1940 bis 1945.
Warum?
Warum? Weil man jetzt eben, ja, durch die Globalisierung im Allgemeinen, News oder Medien oder Informationen an sich in wenigen Sekunden auf dem ganzen Globus eben verteilen. Das war früher eben nicht so. Also früher hattest du ja deinen Fernseher, also in der Kriegszeit jetzt zum Beispiel, da gab es den Fernseher, da gab es Radio, so, das war's. Und alles, was da rausgesprochen wurde, das hat man da für bare Münze genommen. Heute hast du Instagram, hast du Facebook, hast du Google, hast du alle möglichen Kanäle, über die wir eben diese Informationen bekommen können. Und es ist heute deswegen viel einfacher möglich, die Menschen viel schneller in den Zustand zu bringen, in dem man sie bringen möchte. Und Angst ist halt das beste Instrument, um Menschen zu lenken. Weil Menschen Sicherheit wollen und sie werden sich da anhalten, wo sie glauben, dass sie ja diese Sicherheit erfahren. Deswegen wird es auch nicht so schnell irgendwelche Aufstände oder Sonstiges geben, weil die Menschen ja gerne die Verantwortung anderen überlassen beziehungsweise die Verantwortung abgeben, ne, und sagen, ach, wer kann dieses Chaos reparieren? Das kann ja nur die Regierung, das kann ja nur der Staat. Bitte macht etwas. Ne, und der Staat, also ich sage es jetzt sinngemäß, der Staat, die Regierung, die sagen, ja, wir machen. Ja, aber da müsst ihr das und das und das und das und das, ja, tun.
Auf jeden Fall. Um jetzt vielleicht so ein bisschen den Bogen zu dir zu spannen und zu deinem Business. Du bist ja Unternehmer, du bist auch Business Coach und hast im Allgemeinen auch Mitarbeiter. Einer deiner großen Missionen, was ich ja so ein bisschen erfahren habe, ist es ja auch Arbeitsplätze zu schaffen. Wie stehst du denn in dem Bezug jetzt auch so ein bisschen dazu? Weil du bist jetzt wieder zurück nach Österreich. Du hast jetzt gesagt, hey, ich will jetzt wieder angreifen. Also du siehst ja immer das Ganze noch sehr optimistisch, sonst würdest du das ja jetzt nicht machen. Deswegen, wie hast du denn so diese Phase jetzt erlebt? Also auch in Bezug auf Umstellung. Also wie hast du dein Unternehmen agil gemacht oder war das schon agil? Hast du davon profitiert, was jetzt passiert ist die letzten 12 Monate oder hat es dich eher sehr viel Arbeiten, Kopfschmerzen gekostet? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie das so in deinem Unternehmen jetzt alles sich zugetragen hat.
Beides. Also es hat mir einiges an Kopfschmerzen bereitet, aber auf der anderen Seite war ich immer schon sehr agil und sehr flexibel. Und das ist eben der Vorteil, wenn du nicht so ein riesengroßes Unternehmen hast. Du kannst sehr, sehr flexibel eben agieren und relativ schnell irgendwelche Dinge ändern, umstellen, anpassen und justieren und so weiter. Und das war bei uns auch der Fall. Also in dem Moment, wo der Lockdown beschlossen wurde, war für mich klar, okay, du musst jetzt einfach Reichweite aufbauen auf YouTube. Und ich habe ja innerhalb dieser 2 Monate meine Reichweite auf YouTube oder meine Abonnenten auf YouTube verdoppelt, ja, von 40.000 auf über 80.000.
Krass.
Und dafür habe ich diese Zeit genutzt. Und weil ich vorher erwähnt habe, sowohl als auch, also es hat mir auch Kopfschmerzen bereitet. Ich konnte nicht so agieren, wie ich agieren wollte. Also ich musste natürlich die Mitarbeiter in Homeoffice schicken. Und das ist natürlich teilweise dann sehr, sehr schwer aufgrund der schlechten Kommunikation. Denn es ist doch immer noch was anderes, wenn ich mit Menschen persönliche Meetings abhalte, als wenn ich jetzt solche Zoom-Calls mache. Die Zoom-Calls sind in Ordnung, aber es gibt einfach manche Meetings, speziell wenn es ums Mindstorming oder überhaupt ums Brainstorming geht, die kann man einfach nicht ersetzen, diese persönlichen Meetings. Und das war schon eine Herausforderung. Auf der anderen Seite kamen natürlich dann gesundheitliche Probleme auch ins Spiel, wo ich eigentlich die letzten 6 Monate des Jahres gar nicht mehr arbeiten durfte. Und ja, ich fühlte mich hin und her gerissen letztes Jahr. Also es gab sehr viele Vorteile durch das Corona, aber natürlich auch viele Nachteile. Aber diese Nachteile waren jetzt nicht nur durch Corona. Mhm.
Bevor wir dann in dieses Thema, was mich super interessiert, dieses Thema Reichweite, wie du das gemacht hast auch, aber bevor wir da vielleicht reingehen, nochmal zu dem Thema Unternehmen. Du hast jetzt gesagt, nicht zu große Unternehmen. Also was ist denn aktuell für dich so eine gute Unternehmensgröße und vielleicht auch so ein bisschen diese Herangehensweise, die du jetzt vielleicht auch den Kunden empfiehlst? Weil ich gehe mal davon aus, dass du auch sicher Kunden hattest, die eben auch in dieser Situation waren. Was sind denn so die Go's oder die Do's und die Don'ts, wenn es jetzt gerade darum geht? Weil man muss ja ein bisschen planen so. Und viele Leute, so hast du ja gesagt, die haben jetzt diese Sicherheit nicht so, ja, hey, gibt es jetzt vielleicht nochmal einen Lockdown oder müssen wir jetzt unser komplettes Businessmodell umstellen? Also gibt es jetzt so Businessmodelle oder so Don'ts, wo du sagen würdest, da müsst ihr auf jeden Fall jetzt aufpassen, das ist vielleicht für die Leute, die eben selbst auch in der Situation sind?
Naja, generell, was die Kostenstruktur betrifft, also die Lohnkosten, die sollten ja maximal wirklich allerhöchstens bei 40% liegen. Ja. Also im Optimalfall liegen sie bei 20% oder darunter. Alles, was halt über die 40% geht, wird dann kritisch. Also nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell.
Wie ist es bei dir?
Bei mir liegen die Lohnkosten unter 20%.
Oh, nice.
Von der Größe her, ja, das kann man jetzt nicht so pauschaliert sagen, weil es kommt nämlich auf das Geschäftsmodell an und natürlich auch auf die Branche an. Aber gerade im Dienstleistungssektor sollte man doch die Mitarbeiterzahl von 30 nicht unbedingt übersteigen. Aber das kann man jetzt wirklich, es ist eine sehr schwammige Aussage, weil es auch wiederum nicht nur auf das Geschäftsmodell beziehungsweise auf die Branche ankommt, sondern Dienstleistung ist mannigfaltig. Es gibt zig verschiedene Dienstleistungsarten. Aber in dem Bereich, wo ich bin, sage ich jetzt einfach mal, über 30 Mitarbeiter baust du dir natürlich schon einen riesen Apparat auf, den du natürlich auch dann in solchen Zeiten stützen musst. Und deswegen ist auch wichtig für jedes Unternehmen da draußen, sich eine finanzielle Reichweite aufzubauen, ja, von mindestens 6 Monate. Also so liquide zu sein, dass man 6 Monate auch überleben kann. Und das, glaube ich, hat sehr vielen Unternehmen da draußen auch während der Corona-Zeit das Genick gebrochen, weil sie einfach, ja, Vermögen hatten, aber nicht liquide waren. Das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Und unser Unternehmen war mehr als liquide. Also wir hätten auf 2 Jahre den Lockdown da mitspielen können. Das ist etwas, auf das ich natürlich immer achte, liquide zu sein. Für mich ist auch sehr wichtig, und das ist auch eine Empfehlung, die ich jedem Selbstständigen und auch jedem Unternehmer da draußen mitgeben kann, ist, lieber weniger Leute zu haben, aber dafür die richtigen. Denn man kann mit den richtigen Leuten, auch wenn es weniger sind, jeden Mitbewerber, der doppelt so viele Leute hat oder 3-mal so viele Leute hat, trotzdem überholen, trotzdem schlagen. Ja, mit den richtigen Leuten, es ist wie beim Sport im Endeffekt. Mit dem richtigen Team schaffst du es. Wichtig ist auch, dass man sich auch immer Standards setzt. Also sowohl im privaten Leben als auch im Unternehmen selber. Es sind mehr oder weniger Regeln. Und nach diesen Regeln, nach diesen Prinzipien sollte man eben leben und natürlich auch das Unternehmen führen. Und solche Standards gibt es eben. Und ein Standard ist zum Beispiel eben die finanzielle Reichweite von 6 Monaten. Also das sollte man sich auf jeden Fall aufbauen. Also der Fokus sollte am Anfang eben darin liegen, sich so eine Reichweite aufzubauen für solche Zeiten zum Beispiel. Ja, man weiß nie, was passiert, weil du von Planung gesprochen hast. Man kann nicht alles planen. Und ich weiß, jeder Unternehmer hätte das gerne, dass sein Business laut seiner Gebrauchsanweisung, also sprich laut seinem Businessplan läuft. Aber so ist es halt nicht. Du weißt oft nicht, wenn du eine Entscheidung triffst, ob das die richtige Entscheidung war oder beziehungsweise ob es eine gute, eine schlechte Entscheidung war. Ob es funktioniert oder nicht funktioniert, das weißt du immer erst im Nachhinein. Aber wenn du eben dir ein stabiles Fundament aufgebaut hast, dann ist es nicht so schlimm, wenn die eine oder andere Entscheidung halt dann doch nicht so qualitativ war, wie man sich im Vorhinein gewünscht hat oder wovon man ausgegangen ist.
Vielleicht für den Kontext, also ich werde es dann sowieso nochmal im Intro für alle anmoderieren, aber vielleicht nochmal so im Kontext, dass Leute so ein bisschen verstehen, was du machst, weil es ist natürlich von außen, wenn ich so deine YouTube-Videos betrachte, dann sehe ich, du machst sehr viele Sachen, also du bist investiert in gewisse Unternehmen, du berätst gewisse Unternehmen, aber du bist ja nicht nur eine Personenmarke, sondern da ist eben noch ein Business dahinter, das ist dieses Wort Businessplan in den Mund genommen. Kannst du vielleicht mal so erklären, was ihr so macht und wie euer Unternehmen so aufgestellt ist, also eben wie viele Mitarbeiter ihr habt und was da so genau das Daily Business ist?
Also wir haben jetzt aktuell 31 Mitarbeiter, es sind gerade auch Stellen ausgeschrieben, also wir suchen ein paar Mitarbeiter auch nach wie vor, also speziell im Sales-Bereich. Ich möchte auch in Deutschland eine zweite Niederlassung auch eröffnen. Es ist dann wieder eine eigene Unternehmung, weil ich ja vorher erwähnt habe, sollte nicht mehr als 30 Mitarbeiter sein, also in meinem Bereich jetzt, in dem, was ich mache. Deswegen auch eine zweite Unternehmung, das ist dann ein weiterer Ast des Unternehmens. Ja, aktuell, wie gesagt, 31 Leute hier in Wien und wir helfen Menschen dabei, sich auf der einen Seite erfolgreich selbstständig zu machen und aber auch den Menschen dabei, die schon selbstständig sind, ihr Business zu optimieren beziehungsweise auch zu skalieren. Ja, und es gibt ja zwei Möglichkeiten oder zwei Wege, mit dem man sich jetzt selbstständig machen kann. Das ist einerseits, ich meine, es gibt mehrere, aber das sind so die zwei Hauptwege. Auf der einen Seite sich etwas von Null auf aufbauen oder auf der anderen Seite sich etwas Fixfertiges kaufen. Und bei genau diesen zwei Wegen helfen wir unseren Kunden.
Also was Fixfertiges kaufen wir jetzt zum Beispiel eine McDonald's-Filiale zu kaufen, so ein Franchise-Modell.
Das ist jetzt Franchise, das ist wieder was anderes, aber im Endeffekt, ja, es ist ja auch etwas, was du dir kaufst, ein fixfertiges System. Trotzdem ist das etwas, was du dir aufbauen musst. Was von dem ich rede, ist eine fertige Firma zu kaufen. Das heißt also jetzt der Malerbetrieb um die Ecke oder die Dienstleistungsagentur, ich weiß nicht, Online-Marketing-Agentur oder der Beauty-Salon oder was auch immer. Also einfach eine kleinere Firma, das heißt ein Kleinstunternehmen oder ein Kleinunternehmen. Speziell in den Zeiten wie jetzt, in Corona, findest du natürlich sehr, sehr viel am Markt. Und da helfen wir eben den Menschen dabei, die sich eben selbstständig machen möchten und diesen langen Weg nicht gehen wollen. Ja, also es haben beide Wege ihre Vorteile, beide Wege ihre Nachteile, aber speziell dann, wenn man sich nicht unbedingt das selbst verwirklichen möchte und nicht unbedingt zwanghaft eine Idee realisieren möchte und so weiter, wenn man wirklich einfach sagt, okay, ich will mich selbstständig machen und meine Absicht ist es einfach nur, eine weitere Einkommensquelle zu haben, dann sollte man eben den Weg gehen und sich was Fixfertiges kaufen. Und damit meine ich eben, eine kleine Firma zu kaufen. Also wir sprechen hier von Business Acquisition.
Interessant, interessant. Das heißt, so wie du jetzt zum Beispiel eine Geschäftsbeteiligung, irgendwie Aktien kaufen kannst, wenn sie gerade einen guten Preis sind oder eine Wohnung irgendwo, wo du gerade denkst, das ist gerade ein gutes Schnäppchen, kannst du theoretisch auch bei deinem Business um die Ecke anklopfen und sagen, hey Jungs, habt ihr Bock, das zu verkaufen? Und dann integrierst du dann sozusagen das System. Meine Frage ist eher so dieser Prozess. Also da musst du zuerst mal jemanden haben, der verkaufen will. Also das würde mich jetzt persönlich super interessieren. Also wie findet man denn heraus, ob ein Business wirklich, ob man das überhaupt kaufen sollte? Also fängt es dort schon an bei dir? Hilfst du den Leuten schon, das rauszufinden, wie sie das ausrechnen können, wie sie auf diese Leute zugehen? Oder geht es dann wirklich darum, wenn sie das wollen, wie sie es dann optimieren?
Wir fangen schon früher im Prozess an, nämlich mal an der Stelle, dass wir überhaupt mal analysieren, ja gut, welche Art von Business passt denn überhaupt zu mir? Denn es geht nicht darum, das billigste Unternehmen am Markt zu kaufen, es geht darum, das Unternehmen zu kaufen, das zu mir passt. Das ist mal das Allererste, bei dem wir den Menschen eben helfen. Und wenn die Menschen dann das für sich eben herausgefunden haben, in welcher Nische einfach sie ein Business suchen sollen, dann ist der zweite Schritt eben die Suche selber. Und es gibt jetzt einerseits die Möglichkeit, ein Unternehmen auf verschiedenen Plattformen zu finden, auf Nachfolgebörsen, auf eigenen Plattformen, die es speziell dafür gibt, wo eben Verkäufer ihre Firmen inserieren. Auf der anderen Seite kann man natürlich, und das ist dann eher für die Fortgeschrittenen, kann man natürlich auch beim Firmenkauf natürlich in die Akquise reingehen. Das heißt, man kann Firmen kontaktieren und einfach das Interesse schildern, also dass man Interesse hat, eben die jeweilige Firma zu kaufen. Auch das ist eine Möglichkeit. In erster Instanz wählen wir oder empfehlen wir immer den einfachen Weg für unsere Kunden, die das noch nie gemacht haben, nämlich die Firmen anzugehen, die schon zum Verkauf angeboten werden. So, und der weitere Schritt, wenn Sie dann eben für sich ein paar Favoriten festgelegt haben, der weitere Schritt wäre dann eben der, dass wir den Menschen eben dabei helfen, zu analysieren, ob diese Firma für sie auch Sinn macht oder nicht. Ja? Das heißt, wir bewerten diese Firmen. Das heißt, wir lernen den Menschen auch, wie sie die Firma richtig bewerten, damit sie dann, wie beim Autokauf auch, zufrieden sind mit der Sache und keinen Totalschaden im Nachhinein dann vor der Tür stehen haben. Und dann, wenn sie diesen Schritt gegangen sind, das heißt, wenn sie die Firma bewertet haben und sagen, okay, Sie haben für sich festgestellt, das ist die Nische, in der ich eine Firma kaufen möchte. Diese Firma sieht sehr gut aus nach den Zahlen. Das heißt, es wird dann der Verkäufer kontaktiert, es wird nach mehr Informationen gebeten und so tritt man mit dem Verkäufer in Kontakt und die Beziehung mit dem Verkäufer baut sich nach und nach auf und man taucht halt immer tiefer ein in das Unternehmen. Das heißt, man lässt sich dann mehr und mehr die Zahlen zeigen und dann geht es halt auch schon in Richtung Geld, das heißt in Richtung Finanzierung. Das heißt, wir arbeiten dann im weiteren Schritt mit den Leuten an der Finanzierung, also wie sie dieses Objekt dann finanzieren können. Ja, das heißt, wir helfen ihnen, auch ein bisschen kreativ zu werden. Speziell bei der Finanzierung von Unternehmen, wenn man selber nicht so viel Eigenkapital hat, ist ein bisschen die eigene Kreativität gefragt. Und da helfen wir den Menschen natürlich, ein bisschen kreativ zu werden, wie sie denn an dieses Geld kommen. Denn um eine Firma jetzt für, sagen wir mal, 200.000 zu kaufen, braucht man ja selber keine 200.000. Man braucht nur einen kleinen Teil davon. Und den Rest kann man dann über Fördergesellschaften und natürlich dann über die Bank holen. Ja. Und dann, wenn Sie diesen Schritt auch gegangen sind, dann gibt es natürlich in weiterer Folge die Hilfe von unserer Seite, wie Sie das, was Sie da gekauft haben, optimieren. Entweder sich für sich zu behalten, um den Cashflow zu erhöhen oder um das ganze Objekt wieder zu veräußern. Ja, was dann der Käufer, also unser Kunde, dann damit macht, das ist seine Sache. Aber wir gehen wirklich mit ihm den ganzen Prozess durch. Von der Analyse bis hin zur Optimierung im Nachhinein.
Sau spannend. Vielleicht nochmal zum Nachfragen, dass ich das richtig verstanden habe. Bevor ihr überhaupt mit den Kunden oder bevor dein Kunde oder auch du wahrscheinlich persönlich in die Zahlen reingehen, muss zuerst diese Frage beantwortet werden, macht das überhaupt Sinn für mich? Ist es überhaupt etwas, was ich will? Also was sind denn so die Metriken, die da so bewertet werden? Sind das dann so die Werte eines Unternehmens? Also wird da das Team analysiert, bevor man dann in die Zahlen reingeht? Weil ich hätte jetzt eher gesagt, also so als Noob, als Anfänger, dass ich ja zuerst mal mir die Zahlen anschauen würde, bevor ich überhaupt weiß, ob das überhaupt was ist. Weil wenn natürlich die Zahlen schlecht sind, dann muss ich mir ja gar keine Fragen mehr machen, ob das Unternehmen sinnvoll für mich ist. Aber du hast es jetzt, glaube ich, gerade andersrum erklärt.
Ja? Richtig. Als erstes ist ganz wichtig die Klarheit. Und Klarheit erhält man durch Selbstanalyse. Das heißt, man schaut einfach mal oder man legt einfach mal fest, man hinterfragt sich, was sind denn meine Interessen? Was für Interessen habe ich denn? So, und diese Interessen sollte man eben ausarbeiten. Die nächste Sache ist eben auch die Zukunftssicherheit. Wie zukunftssicher ist dieses Unternehmen in dieser jeweiligen Branche? Also ist mein Beispiel Shisha-Bar. Okay, ich möchte jetzt eine Shisha-Bar kaufen. Nun, ist eine Shisha-Bar zukunftssicher?
Aktuell?
Ja, also, das ist eben, auf diese Frage gibt es eine Antwort mit einem bisschen einem Bauchweh, weil es könnte man sagen, ja, also geraucht wird immer. Ja, das wissen wir nicht, denn morgen kommt eine Gesetzesänderung und dann gibt es komplettes Rauchverbot und damit sind von einem auf den anderen Tag alle Shisha-Bars lahmgelegt. Ja. Was ist zum Beispiel zukunftssicher? Nun, tja, Wasser wird es immer geben und damit wird es auch immer Wasserrohrbrüche geben und deswegen wird zum Beispiel ein Installateur, also in Deutschland heißt das Sanitär, ne, wird auch in 10, 20, 30 Jahren noch funktionieren. Also man sollte ein Unternehmen nicht danach kaufen, wie sexy das klingt, ja, das Produkt oder das Geschäftsmodell, sondern man sollte auch mehr auf die Gewohnheiten der Menschen achten. Das heißt, haben Menschen in 20 Jahren auch noch diese Gewohnheiten? Ja, also das ist der zweite Punkt eben, die Zukunftssicherheit.
Gute Frage, sehr gute Frage, ja.
Ja, also danach kaufe ich zum Beispiel Unternehmen, nach den Gewohnheiten der Menschen. Dann den eigenen Lebensstil, das ist so der dritte Punkt. Der eigene Lebensstil ist auch sehr, sehr entscheidend, ja, denn es gibt natürlich ja Leute, die einfach, ich sage mal, dieses digitalen Nomaden oder überhaupt dieses ja dieses modernen Lifestyle pflegen und einfach in der Weltgeschichte herumreisen und gar nicht selbst im Unternehmen irgendwo irgendwas anfassen möchten oder hier mitarbeiten möchten oder sonst irgendwas, sondern der sucht einfach für sich eine Einnahmequelle, hat dort seinen Geschäftsführer sitzen, der das Geschäft einfach betreibt, der einfach nur quartalsmäßig oder jährlich einfach die Zahlen liefert und fertig, ja, und dem interessiert das einfach nicht, der möchte einfach für sich eine Einnahmequelle. Und dann gibt's natürlich den anderen, der eine Lebensaufgabe irgendwo sucht und der sich da involvieren möchte und selbst mitarbeiten möchte und so weiter. Ja, das hängt, wie gesagt, vom eigenen Lebensstil ab. Und die Kombination aus diesen drei Dingen, die ist es im Endeffekt, wie du dann ein passendes Unternehmen findest. Also die eigenen Interessen, die Zukunftssicherheit des Unternehmens und der eigene Lebensstil. Das heißt, passt das Unternehmen auch zu meinem Lebensstil?
Ja, also das sind so ein bisschen die Werte, die da noch mit einfließen. So passt es überhaupt zu meiner Überzeugung? Vielleicht noch so das Thema persönliche Stärken und Tendenzen, das ist sicher auch noch wichtig. Also ich zum Beispiel habe das Gefühl, also ich habe erst einmal persönlich jetzt, also das heißt einmal, nicht einmal, aber ich habe jetzt so erst einmal so richtig mit einem richtig guten Gewissen in ein Business investiert und das war halt in ein Business, wo ich auch wusste, weil ich eben auch selbst die Fähigkeit und die Kompetenzen hatte zu wissen, ah, das ist auf jeden Fall ein gutes Businessmodell, weil es ist ja auch so sehr schwer, das manchmal einzuschätzen. Also jetzt Shisha-Bar, da habe ich zum Beispiel keine Ahnung, ob die jetzt ihre Arbeit schon gut machen oder nicht. Oder ist es dann etwas, was sowieso durch die Zahlen eigentlich sehr klar werden sollte? Ist das dann der zweite Schritt?
Ja, also die Zahlen zeigen halt, ob das Geschäftsmodell funktioniert oder nicht funktioniert. Ganz klar.
Das ist dann einfach ganz rational.
Ja.
Okay, das heißt, die Kunden, die du dann hast, sind es Leute, die sind schon ein bisschen älter. Das sind ja wahrscheinlich keine Leute so unter 20. Die sind schon so Mitte 20, Ende 20, vielleicht sogar 30 und haben auch schon so ein bisschen Erfahrung. Oder sind das zum Teil auch Leute, die einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock, selbst irgendwo angestellt zu sein. Ich will auch nicht digitaler Nomade werden. Ich will einfach ein sauberes Business, ein bisschen Wealth Accumulation. Was sind das so für typische Kunden, die du hast?
Der Durchschnittskunde ist 30 Jahre alt. Das ist unser Durchschnittskunde vom Alter her. Das sind Leute, die schon einiges versucht haben, was nicht so ganz geklappt hat und schon einiges an Erfahrung gesammelt haben und ja, relativ viele. Ich würde nicht sagen, relativ viele Misserfolge erlebt haben, das würde ich nicht sagen, sondern andersrum, ich würde sagen, noch nie so den richtigen Durchbruch hatten. Das ist so der klassische Kunde. Also klar kontaktieren uns auch Anfang 20-Jährige, da scheitert es dann aber oft am Geld. Also mit Anfang 20 hat man eben oft keine 10.000 oder 15.000 Euro auf der Seite, dass man jetzt überhaupt beginnen könnte, sich eine kleine Firma zu kaufen. Ja, weil das ist schon der Betrag, den ich zur Verfügung haben sollte oder auftreiben müsste, ja, dass ich dann eben wirklich eintauchen kann in diese Materie und dass ich dann auch mein Ziel erreichen kann.
Ja, das hätte ich jetzt also auch geschätzt, dass es sogar mehr wäre, weil du hast ja dann noch so Notar, Anwaltskosten, dann eben, was du gesagt hast, diese Reichweite, diese finanzielle Reichweite, die dann auch noch abgesichert werden sollte. Das ist dann wahrscheinlich auch wieder durch die Bank zu einem gewissen Teil, aber ist ja schon einiges.
Hält sich alles in Grenzen, wie gesagt, weil es geht ja nicht darum, jetzt hier einen Konzern zu kaufen, wo ich jetzt eine riesen Due Diligence machen muss und Letter of Intent und alles, was da eben dazugehört, sondern es geht wirklich hier um Kleinstunternehmen oder kleine Unternehmen und da geht das relativ zügig über die Bühne. Erst gestern hatte ich einen Live-Call, wo eine Kundin das innerhalb von 3 Wochen durchgezogen hat oder sogar 2 Wochen, glaube ich, Unternehmenskauf. Also das ist relativ zügig gegangen. Die Leute kriegen die Checklisten mit, die werden vorbereitet und sie werden vor allem auch vorbereitet auf den Verkäufer. Denn 50% der Unternehmenskaufabbrüche scheitern am Verkäufer. Der Verkäufer hat oft eine gewisse Eigenwilligkeit. Und beim Verkäufer ist es eben wichtig, eine Beziehung aufzubauen. Ja, es geht nicht nur darum, irgendwelche Zahlen zu lesen, das Ganze rational zu sehen. Nein, es geht vielmehr darum auch, den Verkäufer kennenzulernen und den Verkäufer vor allem auch verstehen zu lernen. Und wenn man dann eben diese Beziehung aufbaut und den Verkäufer auch kennenlernt und verstehen lernt, dann geht das Ganze sehr reibungslos über die Bühne. Denn man muss sich auch vorstellen, der Verkäufer hat das ja noch nie vorher gemacht. Er hat noch nie vorher ein Unternehmen verkauft. Also die Kunden, unsere Kunden, haben viel mehr Erfahrung bezüglich Business Acquisition, also bezüglich den Unternehmenskauf oder Verkauf, als der Verkäufer selber. Und deswegen werden sie auch von uns geschult, den Verkäufer durch den ganzen Kaufprozess hindurch zu führen. Ja, darauf bereiten wir eben unsere Kunden vor. Dann erzielt man dann auch einen guten Kaufpreis, denn 90% der angegebenen Kaufpreise, die es da draußen gibt für Unternehmen, die zum Verkauf angeboten werden, die werden dann am Ende nicht bezahlt. Also der Preis, den sich der Verkäufer vorstellt, ist dann am Ende des Tages ganz ein anderer Preis, als der dann tatsächlich auch gezahlt wird.
Ja, ich sehe das jetzt total natürlich. Wenn du natürlich deinen Kunden dann diese Souveränität auch beibringst in diesem Prozess, dann merkt der Verkäufer ja dann automatisch auch, wer den Hebel in der Hand hat oder den längeren Hebel hat. Und dann ist der Verkäufer dann wahrscheinlich auch um einiges mehr gewillt, in diesem Prozess dann eben auch sich fast schon so wissens wie zu submitten, zu untergeben, zu sagen, hey, weißt du was, ich merke, du hast da den Plan und dadurch bist du dann plötzlich im Lead.
Vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Also die Vorbereitung ist das A und O, nicht nur mit dem Verkäufer, geil, sondern auch dann mit der Bank. Da geht's wirklich auch ums, was, wie du schon erwähnt hast, Auftreten spielt eine unglaublich große Rolle eben. Wie trittst du auf bei der Bank? Als Bittsteller oder eben als jemand, der sich gut vorbereitet hat und weiß, was er da will, weiß, was er da macht. Ja, die Bank spürt es. Es ist so wie ein Investor in ein Startup. Also die erste Sache, auf die ein Investor schaut, bevor er in ein Startup investiert, sind die Gründer selber. In wen investiere ich da? Die Menschen, also die Investoren, investieren in den seltensten Fällen in das Unternehmen oder in das Produkt selber, sondern in den Gründer. Und so ist es auch bei der Bank und bei den Fördergesellschaften etc. Wobei bei den Fördergesellschaften ist es mehr rational, aber bei der Bank spielt das schon auch eine sehr, sehr große Rolle, dieses eigene Auftreten. Und da bereiten wir unsere Kunden vor, weil theoretisch ein Business kaufen, ja, das kann heute in Wirklichkeit jeder, weil ein Auto kannst du dir auch sehr, sehr einfach kaufen. Aber du möchtest ja am Ende des Tages keinen Totalschaden kaufen, weil theoretisch könntest du das Ganze auch über einen Business Broker machen. Also jemand, der für dich die Recherche betreibt, jemand, der dann dir das Angebot legt und der dich auch begleitet bei der ganzen Finanzierung, das Ganze eben für dich abwickelt. Aber der ist ja nur interessiert daran, dass ein möglichst hoher Betrag über die Bühne geht. Alles andere interessiert den nicht. Also ich rate davon ab, das mit einem Business Broker zu machen.
Ja, damit zahlst du sehr viel Geld, wie auch wenn du deine eigene Vorsorge in die Hände der Bank gibst und du lernst es nicht selbst. Du bist dann nicht souverän, oder? Das ist dann auch wieder nicht so nachhaltig in meinen Augen.
Ja, richtig, richtig.
Das ist super spannend. Ich sehe, da ist natürlich auch ein großer Teil, fast schon so kann man sagen, wieder Persönlichkeitsentwicklung dabei, weil was ich auf jeden Fall immer wieder feststelle bei diesem Zwischenmenschlichen, so wie du es jetzt auch beschrieben hast mit der Bank, das ist ja, am Ende des Tages beruht ja alles auf diesem DISC-Modell. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Dominanz, Influence, Submission und Compliance. Es ist wirklich immer so, dass wenn du ein gewisses Auftreten hast, wir sind ja Tiere am Ende des Tages, wir haben all diese rationalen Zahlen und bla bla bla, aber wenn du halt eine gewisse Energie ausstrahlst, dann ist das Tier in dir automatisch auch in der Lage, ein anderes Tier davon zu überzeugen, dass du es halt drauf hast. Das hat nichts mehr viel mit Rationalität zu tun am Ende des Tages.
Der Mensch ist nur halb so rational, wie er glaubt. Also wir sind wirklich zu 99% emotional gesteuert. Ja. Es ist so.
Ja. Wenn wir schon gerade bei diesem Thema sind, gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, kannst du mir vielleicht aus deiner eigenen Nähkästchen sagen, was war so eine deiner besten Entscheidungen, Akquisition, vielleicht eine, wo du sagst, boah, da habe ich damals noch richtig schlecht entschieden. Kannst du da was dazu erzählen?
Ja, also mein erster Firmenkauf, also es war ein Asset-Deal, das heißt, ich habe jetzt nicht die Firma per se gekauft, sondern die Markenrechte. Das ist voll in die Hose gegangen, also das ist schon über 10 Jahre her jetzt mittlerweile. war ein amerikanisches Unternehmen. Ja, ich habe das Unternehmen, beziehungsweise nicht das Unternehmen selber, sondern das, was da drin war, das nennt man eben Asset Deal. Also zum Beispiel, was ein Asset Deal heißt. Und das ist der andere Punkt. Also man muss jetzt eben nicht die komplette Firma kaufen. Viele haben auch diese Vorstellung, man kauft sich jetzt ein ganzes Unternehmen. Nein, man kann auch Bestandteile eines Unternehmens kaufen. Ja. Zum Beispiel ganz banale Dinge. Eine Facebook-Gruppe ist zum Beispiel auch ein Asset. Ja, eine Facebook-Gruppe mit 10.000 oder 15.000 Personen oder irgendwelche anderen Dinge, also sämtliche Markenrechte zum Beispiel. Das habe ich gemacht. Ja. Ich habe mir ein Produkt gekauft. Das war damals ein manuelles Handelssystem. Und dieses manuelle Handelssystem, das war das, also das Produkt selbst war sehr, sehr gut. Allerdings konnte der Laie nicht damit umgehen. Und diese Firma, die hatte damals bei der Bank of America knapp 1 Million Dollar Schulden. Und ich habe das Ganze dann übernommen und da bin ich eben sehr, sehr schnell vorgegangen und habe eben nicht meine Due Diligence gemacht und bin da sehr, sehr naiv rangegangen. Ja, am Ende des Tages hat man mich da auch übers Ohr gehauen und ich hatte dann ja knapp 1 Million Dollar Schulden an der Backe.
Oh, wow.
Und ein Produkt bzw. ein Geschäftsmodell, das ja so nicht funktioniert hat. So, ich habe dann erstmal eine neue Firma, also einen neuen Mantel drüber gezogen, eine Firma gegründet und habe dann aus diesem manuellen Handelssystem ein automatisches entwickeln lassen. Ja, also ich habe mir damals einen Entwickler gesucht, der das Ganze machen konnte, der in der Lage war. Und der hat das dann eben über die Sommermonate entwickelt und ich habe einstweilen die mich um die Vermarktung gekümmert und den Vertrieb dafür im Hintergrund aufgebaut und so weiter. Ja, das Ende von Lead, 1,5 Jahre später habe ich das ganze Ding dann knapp um 500.000 wieder verkauft, inklusive der Schulden auch abbezahlt. Ja, also das war von der Performance her sicherlich die erfolgreichste Unternehmung, die ich hatte bis jetzt. Denn das muss man mir mal nachmachen, aus dem Nichts, aus Minus, 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 ja, etwas zu machen, das dann wirklich gut funktioniert. Ja, nicht nur über Wasser zu kommen, sondern das Ganze hat auch wirklich gut funktioniert. Und ich habe dann wiederum einen Asset, also einen Verkaufsdeal gemacht, in dem ich einfach das Produkt an sich verkauft habe. So, das war also eine sehr schlechte Entscheidung und dann im Nachhinein auch gleichzeitig eine sehr gute Entscheidung.
Also schlechte Entscheidung, aber gute Performance, die du dann abgeliefert hast, hat dann halt einfach auch wahrscheinlich dazu eingezahlt, dass du viel Erfahrung sammeln konntest in dem Bereich.
Unglaublich viel. Also In der Zeit habe ich unglaublich viel Erfahrung über die ganze Materie Business sammeln können. Also sowohl vom Unternehmenskauf als auch vom Verkauf und natürlich auch vom Marketing, vom Branding, vom ganzen Vertriebsaufbau. Also ich habe in der Zeit unglaublich viel gelernt, weil lernen tust du natürlich am meisten eben aus Fehlschlägen, Niederlagen und natürlich aus Krisen. Und das war definitiv eine Krise, in der ich mich da befunden habe.
Stichwort Krise. Jetzt hast du ja gesagt, in der Krise letztes Jahr hast du dich dann entschieden, auf Social Media aktiver zu werden. Also so habe ich dich auch kennengelernt über Social Media. Ich glaube, das erste Mal vor 2 Jahren, muss das jetzt schon her sein, da habe ich so eine Dokumentation von dir gesehen, wo du relativ, also ich habe das Gefühl gehabt, du weißt auf jeden Fall, wovon du sprichst, weil es gibt einfach mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen, so viele Business Coaches. Also wenn ich durchs Facebook scrolle, dann ist jede dritte Ad irgendein Typ, der mir andrehen will, wie er mein Business skaliert etc. Und bei dir hatte ich einfach das Gefühl, da ist so ein professioneller Auftritt da, da ist auch eben jemand da, der persönlich entwickelt ist, also der das erzählt und nicht nur erzählt, weil er es aus einem Buch so übernommen hat, sondern es irgendwie auch selbst durchdacht hat. Und dann habe ich eben auch so ein bisschen dich weiter verfolgt, habe dann auch, ich glaube, du hast auch bei Patrick mal irgendwie was gemacht. Hab dann eben auch gesehen, wie du auf Social Media krass abgegangen bist. Also wirklich krasse Performance. Und wir haben ja mal in einem Vorgespräch so ein bisschen das Thema Strategie versus Taktik besprochen. Und ich weiß nicht, inwiefern du da was dazu erzählen kannst, weil ich mache immer das Beispiel mit der typischen Heldenreise, Hero's Journey von Campbell. Das ist ja so eine typische, für mich eine Strategie, die immer funktioniert hat und immer funktionieren wird. Also das ist Hero's Journey, das funktioniert einfach. So ist jeder Hollywood-Film aufgebaut. Das ist das, was uns einfach auch in unserem Schimpansenhirn immer triggert. Und dann gibt es aber auch diese Taktiken, diese auch was eben auch viele Business-Coaches, die ja verkaufen, so diese kurzzeitigen Sachen, die jetzt funktionieren. Könntest du das vielleicht mal so in deinen Worten wiedergeben, wie du da strategisch vorgegangen bist und wie du im Allgemeinen dich als Stratege auch auslebst? Also wie du das machst? Passiert das allein im dunklen Raum oder machst du da Gespräche? Wie findest du solche, also wie gehst du da vor, also im Allgemeinen bei solchen Plänen?
Also generell die Einfälle, die kommen mir tatsächlich immer an Orten, wo ich relaxen kann. Ja? Also die gewisse Dinge fallen mir nicht ein am Schreibtisch, wenn ich jetzt an irgendeiner Sache arbeite oder wenn ich krampfhaft versuche, eine Lösung zu finden. Ganz im Gegenteil. Speziell dann, wenn ich nach Lösungen suche oder wenn ich neue Ideen brauche und so weiter, fliege ich weg. Also so komme ich mal generell auf die Ideen. So ist mein Gehirn mal offen für Neues. Das ist meine Art und Weise, wie ich kreativ werde. Und es ist wie beim Schachspielen im Endeffekt. Also mein Lieblingsspiel ist ja Schach und ich habe schon zwar länger nicht mehr gespielt, aber als kleines Kind habe ich immer wieder, ja fast täglich, mit meinem Vater eben Schach gespielt. Und beim Schach ist es ja auch so, dass du 2, 3 oder manchmal auch mehrere Züge vorausplanen musst. Und so gehe ich das eben an, wenn ich eine Strategie entwickle. Also ich überlege mir schon die nächsten Züge. Und so war das auch bei Social Media. Für mich war klar, okay, ich möchte mir eine Personenmarke aufbauen und habe den Markt mal so beobachtet. Und da ist mir aufgefallen, dass gewisse Dinge fehlen. Und das zwar, zum Beispiel weil du diese Doku angesprochen hast, Geld. Also das ganze YouTube ist voll mit irgendwelchen Videos über die Thematik Geld und auch Erfolg und so weiter. Aber das ist alles, ich weiß nicht, das hat alles nicht Hand und Fuß in meinen Augen. Und eine kleine Gabe habe ich, aber es ist nicht Gottes gegeben, sondern das habe ich mir einfach antrainiert. Ich kann Dinge sehr verständlich erklären, auch sehr komplexe Dinge sehr verständlich erklären, so dass auch wirklich der vom letzten Dorf versteht. Das liegt wahrscheinlich darin, dass ich einen Vater habe, der gebrochenes oder sehr schlechtes Deutsch spricht. Und dementsprechend musste ich natürlich ihm immer die Dinge auf eine sehr, sehr verständliche, leichte Art und Weise erklären. Ja, so kann ich mir das nur erklären, dass ich mir das eben im Laufe der Zeit eben antrainiert habe. Und dann ist mir eben aufgefallen, dass in dem Bereich, was Erfolg betrifft, was Geld betrifft, ich meine, wie du gesagt hast, sehr viele Coaches und so weiter und zitieren aus irgendwelchen Büchern, wie der Zauberer von Oz, irgendwelche Zitate und so weiter. Das ist alles toll, das ist alles nett, aber es ist halt wichtig, die richtigen Informationen von der richtigen Quelle in der richtigen Reihenfolge zu liefern, damit es dann auch eben verständlich ist.
Und im richtigen Kontext.
Im richtigen Kontext, ja. Und dann habe ich gewusst, was ich tun muss, um eben diesen Markteintritt relativ smooth zu machen. Und auch während der Corona-Zeit, die Corona-Videos, also auch da, ich habe den Markt beobachtet, habe gesehen, was gibt's, was gibt's nicht, über was wird gesprochen und was fehlt. Und so gehe ich die Dinge an. Also ich suche nach Problemen und erarbeite dann eben Lösungen. Und weil du eben diese ganzen Coaches erwähnst, das fällt mir natürlich auch auf, weil ich befinde mich ja in diesem Markt. Klar, also der Dienstleistungssektor, speziell der Coaching-Sektor, ist ein unglaublich schnell wachsender Markt. Und natürlich gibt es da auch einiges an Geld zu verdienen und gibt es natürlich sehr viele, die auf diesen Zug aufspringen möchten. Ich sehe aber natürlich auch, wie sich das, die Kehrseite der Medaille, die sehe ich natürlich auch. Und das ist etwas, was ich für mich nie sein wollte. Also ich wollte nie in diesen Topf geworfen werden, der Coach, der nächste Coach, der dein Business skalieren möchte. Also ich will ja gar nicht als Coach wahrgenommen werden. Und natürlich ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit, eben nicht als Coach wahrgenommen zu werden, weil die Leute eben automatisch schon davon ausgehen, dass wenn du anderen Menschen bei gewissen Dingen hilfst, automatisch in der Coaching-Position bist. Aber der Punkt ist nur, die Leute kennen ja selber nicht mal den Unterschied zwischen Experte, Coach und teilweise sogar Berater. Sie kennen den Unterschied nicht, ja, und schon gar nicht den Unterschied zu einem Mentor. Und ich selber bezeichne mich eben als Business-Mentor. Das heißt, ich bin den Bereich in dieser Business-Materie gegangen, mit allen Höhen, mit sämtlichen Tiefen, mit auch beim Firmenkauf, mit Erfolgen, aber auch mit Misserfolgen und bezeichne mich dementsprechend auch als Mentor, weil ich ja wirklich diesen Weg gegangen bin. Das ist eben ein Mentor. Ein Mentor ist jemand, der den Weg selber gegangen ist in dem Bereich, wo er eben Mentor ist. Und ein Coach muss nicht zwingend den Weg selber gegangen sein. Wie viele Fußballcoaches gibt es, die noch nie selber gespielt haben, ja? Zum Beispiel. Aber das heißt auch nicht, dass der jetzt nicht in der Lage ist, jemandem zu helfen zu können. Dann muss man auch dazu sagen, also es gibt sehr viele Unternehmenscoaches und so weiter, die haben nie selber ein Unternehmen gehabt oder geführt. Das heißt aber nicht, dass der jetzt nicht dafür qualifiziert ist, jemandem anderen dabei zu helfen. Nur, das ist halt die Schwierigkeit in diesem Markt, jetzt das eine vom anderen unterscheiden zu können. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, ich weiß es. Aber ich sehe auch, wie sich der Markt gerade reinwäscht und wie in jeder Branche passiert es auch hier, dass diese, wie soll ich ihn nennen, Trittbrettfahrer, die einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind, auch relativ schnell wieder verschwinden. Und jetzt kommt der Punkt, weil sie eben auf Taktiken setzen. Und eine Taktik, die funktioniert immer nur für kurze Zeit. Ja, mit einer Taktik kannst du eine Schlacht gewinnen, aber mit der Taktik kannst du keinen Krieg gewinnen. Krieg kannst du nur mit einer Strategie gewinnen. Und so ist es auch im Business. Und die Coaching-Szene, die basiert eben sehr viel auf Taktik. Speziell diese ganze Online-Business-Szene basiert hauptsächlich auf Taktik. Und ich gehe da vollkommen raus. Also ich bewege mich da komplett in eine andere Richtung. Bei mir lernst du Strategie, keine Taktik. Denn das, was heute funktioniert, muss nicht zwingend morgen noch funktionieren. Wenn zum Beispiel Facebook-Marketing. Also die meisten Coaches wurden ja von Facebook sowieso schon aussortiert. Du kannst ja auf Facebook richtig. Also es ist ja fast schon unmöglich, eben als Coach, der irgendwelche Dienstleistungen anbietet, auf Facebook zu werben. Und das meine ich einfach damit. Taktiken sind sehr, sehr kurzlebig und deswegen wäscht sich auch der Markt sehr schnell rein und überbleibend. Und diejenigen, die von Anfang an eben eine Strategie hatten, mit einer Strategie vorgehen. Und ich bin immer jemand, der Strategie vor Taktik vorzieht. Klar kommst du mit einer Taktik sehr, sehr schnell voran, aber eben nur kurzfristig. Langfristig kannst du nicht überleben. Das lernen unsere Kunden, nämlich strategisch zu denken und strategisch eben vorzugehen und nicht, wie macht man jetzt das nächste Facebook-Marketing und wie müssen jetzt die Ads aussehen und schnell das neue TikTok-Marketing und dann ist wieder das und dies und jenes und übermorgen haben wir wieder was anderes. Das sind Taktiken, die gehören dazu, aber dein Business musst du definitiv über eine Strategie aufbauen.
Ich habe da auch nochmal so eine ergänzende Perspektive, weil ich jetzt eben auch schon seit 7 Jahren YouTube mache und auch so mich selbst natürlich immer wieder reflektiere, was habe ich in Anführungszeichen richtig gemacht, was habe ich falsch gemacht. Und was mir halt auch auffällt, ist, dass viele Leute nicht sich selbst sind und sich nicht selbst darstellen. Also ich finde, wenn du halt immer versuchst, etwas zu kopieren oder jemand zu sein, der du nicht bist, dann kann das, egal mit welcher Strategie und mit welcher Taktik, eigentlich auch nicht funktionieren auf Social Media heutzutage, weil die Leute sind sehr sensibel geworden und merken sofort, ob du bullshittest oder nicht, ob du einfach du bist oder nicht. Und wenn du halt wirklich du selbst bist, und das ist meine Meinung, weil du vorhin dieses Wort Krieg in den Mund genommen hast, ich glaube, das ganze Game, das wir spielen, ist auch kein Nullsummenspiel. Also ich glaube nicht, dass jemand verlieren muss, damit ich gewinne. Ich glaube, wir alle können gewinnen, aber nur, wenn wir wirklich zu uns selbst finden und wirklich auch uns selbst darstellen. Weil es wird immer Leute geben, die genau Bock auf dich haben. Und du bist 100% individuell. Du bist ein Unikat. Du hast deinen Charakter, deine Vergangenheit, deine Werte, deine Stärken, deine Interessen. Und damit kannst du etwas sehr Einzigartiges erzeugen, wenn du wirklich dir selbst treu bleibst. Und das ist der Grund, warum diese ganzen Money Coaches in meinen Augen auch alle abkacken, ist, weil sie halt das kopieren, was seit Jahren in Amerika läuft. Früher waren es die Lamborghini-Videos, jetzt eben sitzt man im Auto und während es fährt und macht einfach so ein, also man spielt etwas vor, was man halt im Kern nicht ist und das führt dann halt auch zu diesem Distrust. Das heißt, das funktioniert dann bei ein paar Leuten funktioniert das wahrscheinlich, aber das ist dann eben nicht dieses Authentische. Deswegen vielleicht nochmal so die Frage zurück, glaubst du, dass eine Strategie das Einzige ist oder glaubst du, dass es dann eben auch, also das ist ja so ein bisschen die Frage, bei Business scheidet sich ja das so ein bisschen. Ich bin ja kein Business-Coach, ich bringe ja den Leuten eher bei, eben authentisch zu sein und ihr Leben selbst zu bestimmen. Aber glaubst du, dass es in diesem Business-Bereich das braucht? Also es ist ja part of the game, sich so ein bisschen zur Schau zu stellen, zu präsentieren, aber wo setzt du da die Grenzen? Also wo sagst du, okay, das ist strategisch, dass ich jetzt hier hinter meinem Bücherregal sitze und damit auch Intelligenz oder gewisse Belesenheit suggeriere? Und ab wann sagst du aber auch, hey, ich kann mich auch mal wirklich genauso zeigen, wie ich wirklich bin und damit eben auch punkten? Also ist das im Business, in dieser Branche, in der du dich befindest, überhaupt gewollt? Ist das überhaupt erwünscht oder schlau?
Das kommt darauf an wen sich mein Angebot richtet, also an welche Zielgruppe. Und den Content beziehungsweise generell die Werbebotschaften etc. muss ich halt maßschneidern dahingehend, wie es meine Zielgruppe will, nicht wie sie es braucht, sondern wie sie es möchte. Und deswegen gehört hier und da das eine oder andere dazu. Das geht ohne dem gar nicht mehr. Ich weiß sehr viel auch im Marketingteam, auch wenn ich neue Mitarbeiter einstelle und dann ein bisschen teste, was sie da so von sich geben und was sie für Ideen haben. Viele wollen Dinge so machen, wie sie in einer perfekten Welt funktionieren würde. Aber die echte Welt sieht nun mal anders aus. Und weil du gesagt hast, sehr viele Menschen sind sensibel geworden. Nun, du und ich sehen das natürlich so, weil du und ich werden tagtäglich mit diesen Ads bespielt. Weil wir in dieser Branche sind. Wir sehen nichts anderes. Aber das kommt uns eben dann auch deswegen nur so vor, dass der Markt überschwemmt ist mit Coaches und so weiter. Aber es ist noch genug Luft nach oben. Es ist noch genug Potenzial da. Das sehen du und ich, weil wir drinstecken in dieser Sache. Früher im klassischen Handel, wo ich war, habe ich halt nur die anderen Dinge gesehen, ja, und mit dem ich mich beschäftigt habe. Das ist der sogenannte Clio-Effekt. Du siehst dann halt nichts anderes. Aber weil du vorher gesagt hast, Menschen versuchen, andere Menschen zu kopieren, das sehe ich natürlich auch. Also ich sehe so kleine Mini-Oscar-Karems, die habe ich auch schon wahrgenommen. Aber eine Idee kann immer nur einmal funktionieren. Sie funktioniert kein zweites Mal. Und das Bessere zerstört immer das Gute. Weil du meintest, damit ich wachsen kann, muss jetzt der eine nicht untergehen oder scheitern. Nun, das gehört zu unserer Gesellschaft dazu, dass das Bessere eben das Gute zerstört. Das ist ein automatischer Prozess, weil das zum Wohlstand gehört. Wohlstand heißt Wettbewerb. Und Wettbewerb heißt nichts anderes, als das Bessere zerstört eben das Gute. Das heißt, ohne Wettbewerb gibt es ja nichts Neues. Es gibt kein Wachstum. Und am Ende gibt es dann auch keinen Wohlstand. Das heißt, es gehört dazu. Deswegen müssen wir uns auch immer wieder neu erfinden. Und dabei sollten wir uns natürlich selbst treu bleiben. Aber man muss auch dazu sagen, der Mensch hat ja nicht nur eine Identität, der hat ja sehr viele Identitäten. Man kann auch dazu sagen, Rollen, wie man es auch immer nimmt. Aber wenn ich jetzt mit dir im Podcast spreche, dann nehme ich eine andere Rolle ein, als wenn ich jetzt vor der Kamera spreche. Und wenn ich mit dir privat zusammensitze, dann nehme ich nochmal eine andere Rolle ein. Und in diesen Rollen, da sollte man 100% authentisch sein und der sein, der man eben tatsächlich in dieser Rolle ist. Das ist sehr, sehr wichtig.
Ja, es ist interessant, wie du das jetzt gesagt hast. Also ich habe natürlich auch so ein bisschen auf deinem YouTube-Channel geguckt und in deinem Banner, da steht ja auch drin, it's okay to be the best. und best ist ja immer eine Bewertung des Verstandes. Deswegen, was ist denn deine Metrik für best? Also wie misst du best? Also wann sagst du, du zerstörst jetzt sozusagen das Gute, weil du der Beste bist?
Indem ich sehe, wie andere mich nachmachen, Content nachmachen, die Art und Weise nachmachen, das Geschäftsmodell nachmachen, die Produkte nachmachen und so weiter. Mhm. So wie Coca-Cola ist und Pepsi eben die Nummer 2, ja, also versucht hat, Cola nachzumachen. Mhm. Daran siehst okay. du, dass du der Beste bist.
Und das würde dann so weit gehen, dass du sagst, wenn du dann der Beste bist, hast du irgendwann, also zum Beispiel Amazon, die haben ja keine Konkurrenz mehr. Die sind ja ein Monopol fast schon, kann man sagen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nur so meine Beobachtung, dass es mittlerweile immer mehr so in diese Richtung geht, dass wir so diese Mega-Companies haben, die wirklich so Monopol oder super dominant sind, von denen es nur so ein paar Big Players gibt. Und dann das in der Mitte, so diese ganzen Zwischenfirmen, die sterben aus. Und dann gibt es halt wirklich noch ganz viele kleine Minimis. Und die sind dann aber auch wieder in der Lage, ich sage nicht the best zu sein, aber the most authentic zum Beispiel und dann trotzdem halt ein geiles Leben damit zu finanzieren. Und also jetzt eben, die Metric wäre jetzt nicht der Größte und der Stärkste und der Beste zu werden, aber in dem, wer ich bin, das Maximum aus meinem Glück rauszuholen und damit halt trotzdem Geld zu verdienen. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Das ist eine andere Metric dann.
Ja, du hast auch vollkommen recht. Es gibt immer größere Player und immer weniger kleine. Und die kleinen, die Fische, also eine Firma hat ja mehrere Zyklen. Insgesamt gibt es ja 3 Zyklen. Das kann man sehr gut in dem Buch Scaling Up nachlesen. Ich weiß jetzt nicht, die Tiere weiß ich jetzt nicht mehr, aber sinngemäß, die kleinen Firmen werden eben als Fische bezeichnet. Dann die mittleren Firmen, also sprich, wenn man es vom Startup heraus schafft, wirklich ein profitables Unternehmen aufzubauen, dann geht's über in die Phase des Highs. Also so habe ich dieses Tiermodell eben umentwickelt. Und die meisten Haie werden dann von Walen gekauft. Ja, und da sind wir eben genau bei dem Punkt. Amazon ist nicht umsonst so groß. Es ist nicht nur das Geschäftsmodell oder Microsoft oder wie sie alle heißen, sondern sie erweitern ihr Business durch Acquisitions. Da sind wir wieder beim Punkt. Also Microsoft hat zum Beispiel über 235 Acquisitions. Das bedeutet also, und das ist genau der Punkt, also ich kann nicht nur eine Firma kaufen, weil ich eine neue Einkommensquelle suche oder weil ich jetzt eine Firma möchte, sondern um eben das bestehende Business zu skalieren. Ich sehe ja die Anzeigen auch sehr oft und muss oft schmunzeln. Komm, klick auf den Button. Ich zeige, wie du dein Business skalierst, indem du einfach gewisse Taktiken verwendest oder mehr Geld in Adspend reinschmeißt und so weiter und so fort. Alles schön und toll, aber wirklich skalieren tust du durch Acquisitions, indem du dir eben neue Produktlinien einkaufst, also ein Unternehmen mit, das schon die Produkte hat, die du möchtest oder das Produkt schon dahin entwickelt hat, wie du es noch machen möchtest oder die Lieferantenbeziehungen haben, die du eben brauchst oder die schon eben die Kunden haben, die du brauchst. Das sind die Gründe, warum Acquisitions auch passieren oder hauptsächlich passieren bei den Größeren. Und so ist auch bei Amazon. Amazon hat knapp 90 Acquisitions zum Beispiel. Und das ist auch der Grund, warum die Großen immer größer und immer vermögender werden. Sie kaufen einfach alles auf.
Ja, genau. Das ist das Ding. Du hast entweder so als Mini-Unternehmen hast du halt die Möglichkeit, dass du halt immer noch dieses Menschliche, das ist dieser USP, den Amazon zum Beispiel nicht mehr hat, oder du kannst dieses Menschliche nicht mehr bei Amazon finden, wo du halt einfach mit dieser Person direkt im Gespräch bist, im Austausch bist, etwas sehr Individuelles. Das heißt, ein Fashion-Designer in Tulum zum Beispiel, der macht sehr gutes Geld mit seinen krassen Cuts, die er halt macht. Und das ist halt für die Leute, die dort leben, ist es halt der absolute Überhammer. Die würden sich nie im Leben irgendwelche Fashion bei Amazon holen. Und so kannst du halt eben auch als kleines Unternehmen durch Individualität immer noch dich durchsetzen. Aber natürlich, wie du sagst, in deiner Metric, wenn du natürlich die Nummer 1 werden willst oder der Wahl werden willst, dann ist natürlich klar, dass da ist nicht Platz für jeden. Aber das ist ja, glaube ich, auch nicht der Anspruch der meisten Leute. Das ist ja wirklich auch nur für Leute, die diese Dominanz auch wirklich in sich tragen, so dieses Bedürfnis.
Aber das sind wir auch bei einem spannenden Punkt jetzt ganz wichtig, dass ich einen Punkt, den ich den Menschen, speziell den Kunden im Business Acquisition Bereich im Vorhinein schon klar kommuniziere, nämlich es muss nicht jeder der große Unternehmer werden mit, keine Ahnung, 20, 30, 100 Mitarbeiter, sondern das ist ein wichtiger Punkt, den was ich hier erwähne. Man muss sich über eines im Klaren sein. Also die 90% der Startups werden ja von einer Fachkraft gegründet. Das heißt, jemand ist zum Beispiel jetzt angestellt als, sagen wir mal, Autofolierer, foliert den ganzen Tag irgendwelche Autos und denkt sich jetzt, ich will mein eigener Chef sein und aus welchen Gründen auch immer möchte ich mich selbstständig machen, aber die Tätigkeit an sich, die liebe ich. Ich liebe es, Auto zu folieren. So, und jetzt macht er sich aufgrund dieser Tätigkeit selbstständig. Und weil er natürlich überall sieht, auf Social Media und so weiter und so fort, du musst Unternehmer werden. Der Selbstständige tritt im Hamsterrad und bla 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 und du musst Unternehmer werden, stell dir Mitarbeiter ein und hin und her und merkt dann relativ schnell, dass er gar nicht glücklich ist, dass ihn das gar nicht erfüllt. Und da sind wir wieder bei Klarheit. Ich muss nicht Unternehmer werden. Ich kann auch selbstständig sein und kann auch als Selbstständiger sehr viel Geld verdienen, sodass ich einen wunderbaren Lebensstil pflege. Nur mir muss eines im Klaren sein, wenn ich Unternehmer werde oder werden möchte, dann werde ich logischerweise nur mehr Tätigkeiten ausführen, die ein Unternehmer macht. Und ein Unternehmer foliert keine Autos. Das heißt also für all diejenigen, die hier gerade zuhören und ebenfalls den Floh ins Ohr gesetzt bekommen haben, ja, du musst Unternehmer werden, muss man sich selber mal die Frage stellen, möchte ich denn das überhaupt? Oder möchte ich das, was ich da tue, weiterhin tun, weil es meine Leidenschaft ist? Denn sehr viele haben sich selbstständig gemacht aufgrund einer Leidenschaft und die wollen sie ja gar nicht aufgeben. Weil als Unternehmer kannst du dieser Leidenschaft dann nicht mehr nachgehen. Dann hast du sehr trockene Aufgaben, dann muss ich um sehr trockene Dinge in Wirklichkeit kümmern. Aber als Selbstständiger kannst du diese Leidenschaft selber ausführen. Das heißt nicht, dass du als selbstständiger One-Man-Show bleiben sollst, gar nicht. Du gibst die ganzen anderen Dinge ab, aber die Leidenschaft an sich tust du trotzdem noch selber ausführen. Und das ist etwas, was man für sich selber erstmal ja definieren muss. Ja, man muss das erstmal analysieren. Warum möchte ich denn Unternehmer werden? Ist das wirklich das, was ich möchte? Wenn ich diese Frage stelle, dann ist die Antwort tatsächlich sehr oft, nein, das will ich gar nicht. Und das ist die erste Frage, die man sich stellen sollte. Möchte ich denn wirklich ein Unternehmer werden? Da muss ich mal erst natürlich definieren, was macht denn ein Unternehmer überhaupt? Und ich glaube, auch da haben sehr viele falsche Vorstellungen. Es ist so wie beim Thema Investieren. Sehr viele denken, dass es wahnsinnig sexy ist. Investieren ist eine sehr trockene Sache und alles andere als sexy ist zum Beispiel. Und so ist es auch beim Unternehmerischen. Ich liebe Vertrieb, ich liebe Marketing, aber frag mich mal, ob ich das heute noch irgendwie ansatzweise ausführe. Nein, aber mir war das bewusst. Ich wollte aus dieser Fachkraft rauswachsen. Nur jemand, der das liebt, was er da tut, der sollte ernsthaft nochmal in sich gehen und überhaupt die Frage beantworten, ob er das möchte und wenn er Unternehmer werden möchte, warum er das möchte und ob es nicht vernünftiger ist, als Selbstständiger sich hier was Großes aufzubauen.
Ja, bei mir war das auch oder ist es immer noch so ein fließender Prozess. Also ich beobachte das ja bei mir auch. Also Unternehmer, was ja dieser USP ist oder das, was man halt einfach sagen kann, als Unternehmer hast du halt die Möglichkeit, dich von der Zeit zu entkoppeln. Das heißt, selbst wenn du einer der erfolgreichsten Anwälte bist und du halt deine Zeit gegen Geld eintauschst, kannst du trotzdem nicht, also sage ich mal so, du kannst wohlhabend werden, aber richtig reich wirst du auch als Anwalt nicht, weil du eben am Ende des Tages immer deine Zeit gegen Geld eintauschst. Aber dafür hast du halt auch als Unternehmer, da muss eine extreme Risikobereitschaft da sein. Extrem viel Risiko musst du in Kauf nehmen. Und diese Entscheidungen, das sind wir jetzt wieder bei dem Ding, du wirst ja am Ende des Tages als Unternehmer für gute Entscheidungen bezahlt. Also das ist ja so wie ein CEO auch am Ende durch Leverage, weil er halt ein brutales Wissen hat, das nur er hat und dann halt am Ende des Tages auch Leverage irgendwie dadurch kreiert und dadurch durch diese Entscheidung dann halt sehr viel Geld verdienen kann, aber natürlich auch sehr schnell wieder das ganze Ding an die Wand fahren kann, wenn er halt die schlechten Entscheidungen trifft. Und das ist halt immer so dieses Abwägen, wie viel Risikobereitschaft möchte ich tragen und was du eben auch gesagt hast, so diese Leidenschaft, dass ich habe zum Beispiel bei mir auch, ich mache Coaching-Calls immer noch selbst, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich die in den nächsten Jahren einfach abgeben will, weil mir das ultra Spaß macht. Ich sitze selbst auch vor der Kamera, aber bei dir ist es ja auch so, so wie ich das jetzt verstanden habe, Marketing heißt dann, dass du vor der Kamera sitzt und die Videos machst. Ich gehe davon aus, du überlegst dir da selbst auch noch, was du da redest, aber wie dann die taktisch sauber positioniert werden, das Thumbnail, die Titel, also das machst du ja sicher auch nicht mehr. Also da bist du auch raus aus diesem ganzen Prozess.
Ja, das mache ich alles nicht mehr. Und die Dinge, die ich tue, die man über Social Media wahrnimmt, das sind alles nicht meine Leidenschaften. Ja? Also ich mache die Dinge gerne, manche gar nicht gerne, aber die meisten mache ich gerne. Aber was ich tatsächlich bin, ist, oder was ich wirklich aus Leidenschaft gerne mache, ist das Unternehmertum oder die unternehmerischen Tätigkeiten tatsächlich. Deswegen tue ich das, was ich tue. Deswegen wollte ich Unternehmer werden, weil mich das eben immer schon gereizt hat. Und mir war klar, dass ich natürlich meine Kompetenzen eben dann nicht mehr ausleben kann, dass sich da eben im Laufe der Zeit eben andere Leute darum kümmern. Aber ich war mir klar darüber und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Sehr viele Menschen, also die meisten in Wirklichkeit, sind sich einfach nicht darüber klar, was sie wollen und viel wichtiger, warum sie es überhaupt wollen. Ja. Das war bei mir noch nie der Fall. Ich wusste immer, was ich wollte und warum ich es wollte.
Ja, und wie du es kriegst, ist dann der nächste Schritt. Das kannst du dann auch erst dann definieren, wenn du weißt, was du willst. Mhm. Weil die meisten Leute fragen sich ja, wie, was soll ich machen, wie soll ich es machen? Und dann fragst du ja, wo willst du denn überhaupt hin? Und dann sie so, ja, und das halt nicht steht. Ja, ist interessant. Das heißt, du machst aktuell die Arbeit vor der Kamera noch selbst. Das würdest du sagen, das wird auch irgendwann etwas sein, was du nicht mehr selbst machst, dass du irgendwann sogar Leute hast, die für dich Videos machen, oder siehst du dich da selbst? Also, weil du ja gesagt hast, du hast so eine Strategie. Also, wie sieht denn jetzt so deine Strategie aus, so die nächsten Jahre? Was können die Leute noch von dir erwarten?
Nun, meine Strategie ist eben, eine reichweitenstarke Personenmarke aufzubauen, um den Zweck zu erfüllen. Weil die Personenmarke an sich ist ein irrsinnig starker Hebel. Das bedeutet also, völlig egal, welche Unternehmung ich starte oder welches Unternehmen ich kaufe oder was ich eben nach außen kommuniziere, die Personenmarke kann ich definitiv dafür einsetzen. Eben, das ist ein Marketinginstrument in Wirklichkeit. Und das ist meine Strategie, eine sehr, sehr effektive Waffe zu bauen, eine Marketingwaffe. Natürlich wird in einer absehbaren Zukunft, werde auch nicht mehr ich selber die Videos machen, sondern mein Team wird die Videos hauptsächlich machen. Das heißt, die Experten an meiner Seite. Und ja, mit dem Thema Video muss ich ehrlich sagen, Misha, ich will nicht sagen, dass ich mir da aktuell ein bisschen schwer tue, aber ich habe schon über die Weihnachtszeit sehr lange überlegt, auch von der Zielgruppe und von dem Content her, nicht wo ich mich ausrichten möchte, sondern es betrifft generell die Videos an sich. Wenn ich so unsere Szene ein bisschen beobachte, ich sage es bewusst unsere Szene, ja, dann sehe ich aktuell ein Bildzeitung-Niveau, ja. Also sowohl von der Aufmachung als auch vom Inhalt, und das stört mich natürlich extrem. Auf der anderen Seite öffnet es wieder neue Türen. Ich sehe auch, was fehlt und was der Markt braucht, und werde dementsprechend auch die Videos dahingehend produzieren. Das wird aber auch auf der anderen Seite eben bedeuten, dass die Videos nicht mehr so reichweitenstark sind, dafür aber den richtigen Leuten ausgespielt werden.
Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Also das wäre jetzt auch meine Ergänzung gewesen zu dem Thema Personenmarke, weil ich ja auch, ich würde mal sagen, nicht mal wirklich Strategie damals hat, aber irgendwie hat es sich jetzt halt auch so ergeben, und jetzt setze ich natürlich doppelt drauf. Also ich sehe, was mir meine Personenmarke auch heute noch an Trust vor allem bringt. Also das ist das, was die ganzen Facebook-Marketing-Marketer nicht verstehen, ist, selbst wenn du jeden Tag 10.000 Euro in Facebook-Ads reinballerst, das ist nicht derselbe Effekt, wie wenn du das auch machst, aber halt schon wirklich einen Trust in diesem Markt hast, weil die Leute dich kennen und deinen Namen auch schon immer wieder gesehen haben, immer wieder. Also du lieferst über Jahre ab, jede verdammte Woche, Podcast, YouTube, Instagram, und bist vielleicht mal irgendwo in einem Film drin oder in einer Zeitung oder hast da mal wieder einen Gastauftritt. Also ich habe das Gefühl, ganz viele meiner Kunden, die vertrauen mir auch einfach, weil sie sehen, das ist nicht ein Typ, der irgendwo hergekommen ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ist ja das, was du auch so ein bisschen ansprichst, ich habe ja auch dein letztes Video gesehen auf YouTube, das du vor 3 Wochen gepostet hast, wahrscheinlich bevor du in die Malediven bist, da kommt halt auch dieses Päckchen, das gibt halt immer wieder Leute, die gucken dich dann an, projizieren irgendwas auf dich, was sie halt gerade in ihrem Universum so fühlen, und ob das jetzt Neid ist oder Missgunst oder einfach Frustration, und du kannst dem dann auch nicht mehr entweichen. Also das ist ja dann so ein bisschen die Chain, wie ich sage, die Kette, die du dir dann auch anlegst, dass du dann halt einfach sehr ein einfaches Ziel wirst und Leute einfach Videos machen können über dich den ganzen Tag, sich irgendwelche Stories überlegen können, und du dann irgendwie, selbst wenn du das Gefühl hast, ich muss mich da nicht rechtfertigen, irgendwann dann das Gefühl kriegst, jetzt muss ich vielleicht doch, oder?
Ja, also du hast vollkommen recht. Was die Facebook-Marketer nicht sehen, ist eben die Power, die dahinter steckt. Weil wenn sie jetzt 10.000 Euro ausgeben würden und eine Personenmarke mit Reichweite hätten, dann würden sie um die 10.000 die 4- oder 5-fachen Leads bekommen, ne? Als genau. Wenn sie das eben nicht haben. Das ist, da ist einfach das Verständnis noch nicht da, warum und weshalb. Und die Marke an sich, Menschen kaufen heute, haben ein unglaubliches Markenbewusstsein in der heutigen Zeit. Also die Marke, eine Marke steht und steht ja immer für etwas und steht automatisch gegen etwas, und die Menschen assoziieren sich eben mit diesen, in Anführungszeichen, Symbolen oder Menschen, Unternehmen und so weiter. Und eine Marke heute aufzubauen ist, als Unternehmen, egal ob jetzt als Personenmarke oder als herkömmliches Unternehmen, wichtiger als jemals zuvor und wird auch immer wichtiger, weil auch das Marketing an sich etwas gewandelt hat. Also heute ist es wichtiger denn je, brandgetriebenes Marketing zu betreiben. Und nicht mehr nur mal Direct Response zum Beispiel. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich letztes Jahr mit meiner eigenen Agentur auch gestartet habe. Also wir helfen genau diesen Unternehmen dabei. Also wir machen das, was wir für uns machen, für andere. Das ist ebenfalls etwas, was ich letztes Jahr übrigens herausentwickelt hat in der Corona-Zeit. Also das muss man mal einer nachmachen. In der Corona-Zeit, während ich dreimal unter Messer gelegen bin, unter diesen schweren Bedingungen, zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt, 2 Videos die Woche bei YouTube hochgeladen, 3 neue Projekte hochgezogen, einen sehr nervenaufreibenden Rechtsstreit über die Bühne gebracht und dann auch noch zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen. Und das alles in dieser Zeit während Corona. Aber ja, wo ein Wille, da ein Weg. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe mit der Bild-Zeitung, um jetzt wieder anzuknüpfen auf deine Aussage. Wenn ich jetzt so durch den Feed scroll, und das sehe natürlich jetzt nur Videos aus meiner Branche natürlich, also immer das Gleiche, ja. Statement, entlarvt, enthüllt, gebastelt, Reaction, aufgedeckt, er packt aus. Also es ist einfach, es ist echt nur mehr Bild-Zeitungsniveau. Und natürlich, wenn man eine große Marke aufgebaut hat, dann hat man natürlich auch immer einen Beschuss von der anderen Seite, ne, die eben gegen diese Marke steht, beziehungsweise sich da an dieser Marke, von dieser Marke auch profilieren möchte, ja, oder beziehungsweise profitieren möchte. Und das ist natürlich nichts Schönes, aber auf der anderen Seite zeigt es mir natürlich auch, dass ich am richtigen Weg bin, denn ich habe in der Branche, war ich glaube ich einer der schnellstwachsendsten überhaupt, also vom Aufbau der Reichweite. Und mir war von Anfang an bewusst, dass natürlich auch das Ganze einen sehr, sehr hohen Preis hat oder mehrere Preise im Endeffekt. Und ich war von Anfang an bereit, diese Preise auch zu bezahlen. Ich bin ja letztes Jahr auch in einem Podcast-Interview gefragt worden. Ich glaube, es war die allererste Frage, gleich direkt zu Beginn. Welchen Preis zahlst du denn, dass du Oskar Karim bist? Und meine Antwort war eben, also in Worte gefasst, dass es ein Zeigen in der Öffentlichkeit ist und damit auch ein Beschuss in der Öffentlichkeit, ein Spotten über meine Person, ein Beschimpfen und Beleidigen und so weiter. Und ich glaube, heute kann man das nachvollziehen, was ich mit diesen Worten eben gemeint habe. Es ist ganz normal, dass sich Menschen an deiner Marke hochziehen wollen, und das wird bei YouTube jetzt zum Beispiel über sogenannte Reaction-Videos, Statements-Videos gemacht und Sonstiges, wo eben, wie wir am Anfang des Podcasts ja eine gewisse Manipulationstechnik schon angesprochen haben, wo eben ein kleiner Teil der Wahrheit hergenommen wird, also mit anderen Worten, Content aus dem Kontext gerissen wird und darauf aufgebaut ein neuer Kontext erschaffen wird. Ja, es ist sehr, ja, auf der einen Seite amüsant, auf der anderen Seite schon sehr, sehr geschäftsschädigend natürlich. Aber da muss man natürlich den Weg über den Rechtsstaat suchen. Und da bin ich natürlich auch gegangen. Allerdings ja, bewegen sich die Mühlen des Rechtsstaates nur sehr, 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 sehr langsam. Und Corona verlangsamt das Ganze noch um einiges. Aber da bin ich natürlich dran, davor zu gehen gegen Menschen, die unberechtigterweise gegen diese Marke schießen.
Ja, ich muss sagen, also ich kann mich sehr gut erinnern, als ich in dieser Fitnessszene noch drin war. Ich habe das Gefühl, in diesen Megamärkten Fitness und Money, also schön aussehen, gesund sein und eben auch möglichst viel Geld verdienen, das sind so diese 2 Megamärkte, wo irgendwie diese Missgunst sehr stark verbreitet ist. Also vor allem in dieser Bodybuilding-Szene, da gab es so viele Leute, die uns immer gehatet haben, obwohl wir sie nicht mal gekannt haben und auch eben immer Reaction-Videos gemacht haben, uns kritisiert haben. Und in dieser Money-Szene beobachte ich das ja auch. Also ich habe auch eins so ein Video mal angezeigt gekriegt, wo jemand über dich geredet hat. Und das Ding ist, die Leute, die das machen, die sind einfach nicht glücklich. Also man merkt es denen an, dass in ihrer tiefsten Essenz sind die überhaupt nicht erfüllt, weil sonst kannst du das gar nicht machen. Du kannst unmöglich so ein Video machen und dir Zeit nehmen, andere Leute zu entlarven oder was auch immer, wenn du erfüllt bist. Das ist auch, also muss ich auch sagen, das sind auch die Leute, die den ganzen Tag Corona-Videos machen und da was entlarven. Das ist halt auch wieder, obwohl ich nicht sage, dass es immer unberechtigt ist, dass wenn du dir die Zeit dafür nimmst, dann hast du irgendwo einen Mangel. Und seit ich jetzt in dieser Persönlichkeitsentwicklungsindustrie bin, also wo ich auch eben mit Coaches und Speakern in Konkurrenz stehe, hey, mit diesen Jungs und Mädels, mit denen kann ich auf Clubhouse geile Gespräche führen, die laden mich zu ihrem Podcast ein, die sind nicht, also da habe ich habe das Gefühl, dass eine ganz andere Vibe da in dieser, auch wenn es so ein bisschen auch in diese Richtung Spiritualität geht und dort, wo ich mich jetzt befinde, da habe ich, also da sag mir, hey, schick mir dein Buch zu, ich promote das, ich habe da voll Bock drauf. Da ist niemand irgendwie so auf diesem Fressneid ausgesetzt. Und deswegen muss ich sagen, habe ich auch das, die Erfahrung gemacht wie du. Ich kriege viel weniger Traffic auf meinen Content. Also ich kriege jetzt statt 30, 40.000 Klicks zum Teil noch 5.000 Klicks auf Videos. Aber es sind dann irgendwie trotzdem Leute, die ich einfach feiern und die wirklich auch profitieren davon. Und am Ende des Tages habe ich auch wirklich für mich diese Entscheidung getroffen, die Metrik nicht mehr auf Klicks zu gehen, sondern auf wie viele Leute kann ich jeden Tag inspirieren und wie fühle ich mich auch, wenn ich ein Video mache. Und ich denke, wenn du das auch nochmal so für dich so ein bisschen hinterfragst, so wie du auch vor der Kamera wirken möchtest, vielleicht eben so fast ein bisschen weniger in diese Dominanzrichtung zu gehen, sondern einfach so mehr so in diese Richtung zu gehen, hey Leute, schau mal, das bin ich, das kann ich euch geben, take it or leave it. Also dann irgendwie ziehst du dann automatisch auch andere Leute an, habe ich das Gefühl.
Ja,
so von mir nochmal so als Erfahrung.
Ja, ist vollkommen richtig. Also du sprichst mir bei einer Sache natürlich aus der Seele, was das betrifft, was das mit den Menschen, die solche Videos machen, eben auf sich hat. Also ich sehe da dasselbe in den Augen, wie du ablesen kannst. Du hast da vollkommen recht. Ja, das sind dann die Überbleibsel. Ja, wenn ich es jetzt da sehr direkt mit meiner dominanten Art auch wiedergeben darf, das sind dann die Opfer, von denen ich immer spreche, ergo Loser, die es halt selber nicht schaffen und die halt selber unzufrieden sind mit ihrer eigenen Situation, mit ihrem eigenen Leben und deswegen natürlich das auch anderen nicht gönnen, denn ich habe nie jemanden betrogen, ich habe nie irgendwie schlechte Absichten gehabt. Das hat ja in Wirklichkeit gar kein Mensch. Also ich habe schon mal mehrmals gesagt, jeder Mensch tut das, was er tut, aus guter Absicht. Nur dieses Gut ist eben bei jedem Menschen anders. Ja? Jeder Mensch hat eine andere Definition eben von Gut.
Menschen sind nicht schlecht, sie tun nur Schlechtes manchmal.
vollkommen richtig. Und weil du den jetzt angesprochen hast, bezüglich dieses Videos, das dir hier angezeigt wurde, also für mich war eine Sache sehr, 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 sehr spannend. Also das ist ja mein erster Shitstorm quasi in der Öffentlichkeit gewesen. Also ich hatte ja schon einige Beschussphasen, aber so in der Öffentlichkeit über Social Media war das tatsächlich mein erstes Mal und war eine neue Erfahrung, was für mich sehr, sehr interessant zu beobachten war, war eben, wie leicht sich Leute täuschen lassen. Also das war sehr, sehr interessant für mich zu beobachten. Und deswegen habe ich auch anfangs erwähnt eben, dass es heute meiner Ansicht nach viel leichter und viel schneller geht, als es damals zwischen 1940 und 1945 der Fall war. Also das Video war die Bestätigung dafür, wie leicht sich da Leute echt drehen lassen durch laienhafte Rhetorik, durch laienhafte Manipulationstechniken und den ganzen Glauben schenken.
Das Einzige, was ich dir sagen kann, weil ich habe auch schon mindestens 3 solcher Shitstorms in dieser Größe, wenn nicht sogar noch größer, durchgelebt. Das Wichtigste, was ich immer wieder sage, das kommt aus der stoischen Philosophie, fokussiere dich wirklich nur auf das, was unter deiner Kontrolle ist. Und ich weiß, es ist schwer, weil wir haben immer so diesen Anspruch, wir wollen doch den Leuten zeigen, was die Wahrheit ist. Aber das Ding ist, die Wahrheit ist halt immer, es ist besonders auf Social Media so unmöglich, das den Leuten zu zeigen. Und ich habe so viele Leute, die haben mich früher gehatet und sind dann irgendwann wieder auf mich zurückgekommen. Und die Leute, die mich früher gehatet haben, also die Leute, die gegen mich Videos gemacht haben, weißt du, ich habe nicht mal mehr Hass gegen die. Früher habe ich die gehasst, aber mittlerweile merke ich so, Mann, du bist halt einfach auch irgendwo noch in diesem Prozess. Und wenn du wirklich offen mit deinem Herz bist, also wenn du wirklich einfach diese ganze Scheiße, diese ganze Ego-Kacke hinter dir lässt, dann irgendwann merkst du auch, oh Mann, also ich habe das Gefühl, wir haben alle noch die Chance, irgendwann in diesem Leben auch nochmal an diesen Punkt zu kommen, wo wir uns alle nochmal sehen werden und sagen können, hey, scheiße, Mann, ich war damals einfach noch nicht da, wo ich jetzt bin. Und deswegen, selbst die Leute, die mich damals gehatet haben, ich verstehe sie, ich akzeptiere sie und ja, also Patrick Reiser würde jetzt sagen, ich liebe sie sogar. Soweit bin ich noch nicht. Aber es ist halt wirklich, jeder ist halt auf seinem Weg, weißt du. Jeder muss sich selbst auch irgendwie kennenlernen und rausfinden. Es ist halt einfach so, Mann. Es gehört einfach zum Game.
Aber die Wahrheit, weil du die Wahrheit ansprichst, die Wahrheit, die Leute interessieren sich ja gar nicht für die Wahrheit. Das, was Leute interessiert, ist einfach, ich weiß nicht, ob du schon mal was gehört hast von abwärts gerichteten Vergleich. Das ist einfach, wir wollen ja, dass jemand anderen nicht so gut geht. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Video auftaucht, wo man sieht, ja gut, der Oskar Karim, der kann ja gar nichts, ein Blender, ein Betrüger, ein Abzocker, was weiß ich, was alles. Ja gut, dann bin ich ja selber gar nicht so unerfolgreich. Dann bin ich ja selber ganz schön gut dran. Ne? Und ja, und außerdem kommt dann noch ein anderes, da kommt dann wieder die Opferrolle ins Spiel. Ja gut, also wenn das so ist, dann bewege ich mich ja gar nicht von der Couch und versuche irgendwas zu machen, weil so wie der will ich ja gar nicht werden. Das ist ein Betrüger. Mhm. Ja, also da spielen da mehrere Faktoren.
Ja, also das Ding ist ja die Wahrheit, um es jetzt nochmal ein bisschen weiter zu spinnen, Oskar, die Wahrheit ist ja, dass wenn du solche Videos produzierst oder dir solche Videos anschaust, dann hat die Wahrheit in dem Moment nichts mit dir zu tun, sondern jede Person muss sich selbst mal fragen, liebe ich mich selbst gerade wirklich? Mhm. Weil wenn du dich selbst wirklich liebst, dann kannst du das eben nicht mehr machen. Das ist das Ding, was ich für mich rausgefunden habe. Du kannst niemanden hassen, du kannst niemanden verachten, wenn du selbst mit dir im Reinen bist. Und das ist halt das, was die Leute dort in dem Moment nicht sehen wollen. Sie wollen die Wahrheit von sich selbst ablenken. Und wie Jordan Peterson so schön gesagt hat, der Grund für psychische Erkrankungen ist nie die Unterdrückung, sondern die Lüge.
Ja.
Weil ohne die Lüge gäbe es keine Unterdrückung. Und jeder Mensch hat seine eigene Lüge, die er sich irgendwann mal erzählt hat und angefangen hat zu glauben. Die Selbsttäuschung, das Self-Deception. Und eben, gewisse Leute brauchen mehr als ein Leben. Also ich weiß nicht, ob es da noch irgendwelche, keine Ahnung, Extrarunden gibt. Aber gewisse Leute schaffen es nicht in diesem Leben und andere schaffen es halt irgendwann. Und ich wünsche es jedem. Also ich wünsche es jedem, dass er irgendwann an den Punkt kommt, wo er vergeben kann, wo er sich selbst auch eben wieder lieben kann. Und dann, glaube ich auch, werden solche Spielchen automatisch aufhören. So, ja. Wir sind alle auf dem Weg.
Es ist so, also die Lüge, die der Mensch am meisten beherrscht, ist die Selbstlüge. Und genau für diese Menschen habe ich ja speziell im Jahr 2019 und 2020 diese Videos produziert, um sie wachzurütteln, um sie eben dorthin zu bringen, dass sie sich weiterentwickeln, um die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Aber es ist mir auch gelungen bei vielen. Also wir haben wirklich tausende von Nachrichten im Laufe der Zeit bekommen von Menschen, die wirklich einiges verändert haben in ihrem Leben. Aber trotzdem werde ich ein bisschen spitzer meinen Content ausrichten, so wie du es vorher eben gesagt hast. Du hast auf Klicks geschaut. Ich werde jetzt eben mehr darauf achten, eine Zielgruppe mit ein bisschen höheren, also ich will nicht sagen höheres Niveau, eine Zielgruppe anzusprechen, die in der Pyramide schon ein bisschen weiter ist. Und was die Dominanz betrifft, nun, ich habe nun mal ein dominantes Auftreten. Ich versuche mich da ein bisschen zurückzunehmen. Aber das wird natürlich, das möchte ich gar nicht komplett raus.
Nee. Ich glaube, das musst du auch gar nicht. Das Ding ist ja, du wächst ja auch. Also ich bin ja auch ultra dominant. Und die Leute, die das mögen, die mögen es. Und die Leute, die es mögen, mögen es nicht. Aber ich habe halt aufgegeben, es zu kontrollieren, wann mich die Leute mögen. Weil wenn du jetzt heute Samen siehst, gewisse Samen, die brauchen halt ein paar Jahre, bis sie dann halt mal wirklich flourishen, weißt du, das ist so wir haben so diesen Anspruch, wir denken manchmal so, hey, ich hab's dir doch jetzt schon gesagt, so, warum checkst du es immer noch nicht? Es ist halt so, manchmal geht's halt länger und du musst dann halt auch hier wieder offen, Akzeptanz, im besten Fall sogar Liebe, das ist dann das Wasser, das du nur noch geben kannst, immer wieder so, hey, schau mal, ist es okay, das ist der Samen, den ich gepflanzt habe. Und solange wir natürlich so diesen Anspruch haben, check's doch jetzt endlich, warum checkt ihr es immer noch nicht? Dann werden wir dann halt auch wieder in uns, kochen wir dann wieder und dann sind wir dann manchmal eben auch mit unserer dominanten Art fast schon so wie Bulldozer. Wir fahren dann so über Sachen drüber, ohne genau zu checken, dass eben jeder so sein eigenes Tempo hat. Weißt du, was ich meine? So, weil wir sind halt so super schnell unterwegs. Der Anspruch, den wir an uns selbst haben, oder den projizieren wir ja auch auf andere. So, du bist ja auch selbst zu dir so, hey Mann, jetzt wieder los, angreifen, Waffe, Mann, ich gehe in den Krieg. Und das ist, ich habe diesen Self-Talk mit mir selbst auch, aber das ist eben das Ding. Wenn du selbst so bist, dann kannst du nicht diesen Anspruch haben, dass jeder so ist. Und das ist so eine meiner größten so Learnings gewesen die letzten Jahre.
Ja, absolut. Also jeder Mensch ist ja komplett unterschiedlich, bekannt, aber jeder Mensch sieht auch natürlich die Welt. Oder mit der Mensch hat sich seine eigene Welt erschaffen, ja. Und bei mir ist es halt so, durch dieses dominante Verhalten, das wird wahrscheinlich bei dir ähnlich sein. Also was ich wahrgenommen habe, speziell die letzten zwei Jahre auf Social Media, also entweder man mag mich oder man mag mich gar nicht. Aber es gibt so nichts in der Mitte. Aber das macht auch eine Marke aus.
Genau, das ist Positionierung.
Ja, richtig.
Naja, also ich kann das unterschreiben. Es ist lustig. Ich merke das noch viel mehr im Real Life. Egal wo ich bin, wenn ich in einen neuen Kreis von Leuten stoße, dann gibt es immer diesen einen Typ Männer, der mich einfach gar nicht mag. Also obwohl ich mit denen noch nicht mal geredet habe, in dem Moment, wo ich da bin, merken die einfach irgendwie, der Typ, den mag ich nicht. Früher war ich dann halt immer so, Mann, wieso mag mich der nicht? So, jetzt muss ich dem beweisen, dass ich eigentlich cool bin und so. Und mittlerweile bin ich halt so, ja, ist okay. So, weißt du, es kann eben wirklich nicht jedem gefallen. So, es geht einfach nicht.
Ja, das ist eine Ego-Sache. Das ist eine reine Ego-Sache. Klar. Aber das ist bei mir nichts anderes. Ja, sobald ein zweiter Alpha dazustößt, dann ja, wird es ein bisschen kritisch.
Schön, schön. Geiles Gespräch, Mann. Was machst du jetzt Feierabend? Hoffe ich doch.
Noch
oder geht es noch weiter?
Noch nicht. Ich werde dann heute noch am Abend meine E-Mails checken. Das mache ich dann immer am Abend. Und dann alles markieren und ja, Prioritäten setzen eben und für den nächsten Tag
schön vorplanen.
Die Planung machen, dann die übliche Abendroutine.
Was ist das bei dir? Vielleicht noch so abschließend?
Naja, in Nicht-Corona-Zeiten würde ich jetzt ins Gym fahren, aber in Corona-Zeiten ist dann die übliche Abendroutine dann schön zu Hause was kochen und dann noch ein paar Gespräche führen und dann zu Bett gehen.
Entspannt, schön.
Ja, das ist halt in Corona-Zeiten.
Ja, es ist krass. Also ich hätte jetzt auch gesagt, in die Sauna zu gehen. Das ist, also ich weiß nicht, wie man jetzt in Deutschland aktuell überleben kann ohne Sauna. Also wenn du jetzt keine Sauna zu Hause hast.
Ich habe eine zu Hause, ja.
Gut. Sehr geil. Ja, dann genieß die Sauna, falls du noch gehst. Und vielen Dank fürs Gespräch, Oskar. Hat mich sehr gefreut.
Ja, danke dir auch, Mischa. Hat mich gefreut.
Alright, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und bevor du jetzt abhaust, ganz wichtig, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann solltest du nicht nur hier zuhören, sondern auch die Chainless Chronicles abonnieren. Trag dich jetzt auf chainlesslife.com/newsletter für die wöchentlichen Chronicles ein und checke dort einfach mal ab, was unsere Leser zu diesem Content sagen. Wir müllen dich nämlich nicht mit nerviger Werbung voll, sondern liefern dir exklusive, geile Inhalte, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das ist wie dieser Podcast hier, nur kurz gehalten und in Schriftform. Also check's ab, chainlesslife.com/newsletter. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes. Alright, und das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass du hier warst. Und bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.